Übrigens wollte ich mir wirklich abgewöhnen, geil zu sagen, weil ich es ganz unangenehm finde. Ne? deswegen achte ich da selber zurzeit
sehr gut
voll drauf.
Sehr gut.
Ich finde es ganz, ganz unangenehm. Ich brauche ein cooles, anderes Wort im Stich.
Korall.
Also, das ist stark.
Korall.
Korall, Alter.
Richtig,
ja,
Korall.
Ich, ja, Premium nice.
Hallihallo, herzlich willkommen, Business-Kerngeschäft, hier sind wir wieder, nicht mehr in irgendwelchen schwitzigen, nassen Räumen, auch nur noch zu dritt, nicht mehr zu viert. Und dies ist Folge 23, genau, des Kerngeschäfts Murko. Nee, 23.
24, oder?
24?
Ja, sicher.
Ja, wunderbar. Okay, dann sind es 24, siehst du. Hallo zusammen zur Folge 24 von Kerngeschäft, ein Mokop-Podcast. Wir sind, wie bereits gesagt, zurück in unseren Eigenheimen, in unseren vier Wänden. Jungs, wie ist es? Habt ihr die Rückkehr überstanden? Was frage ich eigentlich? Wir haben die alle überstanden eigentlich. Ne?
Die Rückkehr des Königs?
Wir waren ja auch noch bei mir an dem
Abend. Ja, das ist das Geile. Das müssen wir eigentlich mal kurz erzählen. Ne? Also wir sind dann im tollen Studio gewesen mit unserem lieben Michael Mikowski, unserem DJ und Chefe von Morkor TV, und sind danach noch zu Thiele nach Köln gedüst in seine wunderbare Altbauwohnung im vierten Stock. Habe ich jetzt um die Uhrzeit auch nicht wirklich erwartet. War ich nicht drauf vorbereitet, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber schön war es.
War schön. Hat noch eine geile Playlist auf dem Weg am Laufen gehabt.
Ja, stimmt, also, stimmt.
Bunter Mix.
Ich habe tatsächlich noch ein paar Mal jetzt in letzter Zeit Limit von Deichkind gehört.
Mega hatte ich geil.
Überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, den Song. Und dann dachte ich so, geil eigentlich, ne? Geiles Ding, so, ne?
Ich hatte letztens völlig unverhofft nochmal einen Ohrwurm von Sure Shot von diesem Sido-Track.
Oh nee. Boah, ohne Scheiß, Mike, was du da an Bullshit-Hip-Hop rausgeholt hast, ne? Boah.
Das sind die Abende, da kommen solche Songs hervor. Aber auch nur an solchen Abenden.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich wurde ein bisschen ehrfürchtig in Bezug auch auf unsere letzte Folge, wo wir über unsere Spotify-Plays gesprochen haben. Dilo, du saßt neben mir im Auto und als wir dann Dredge Bug-Eyes gespielt haben, habe ich im ersten Moment gedacht, okay, was machst du jetzt? Ja, sagst du nix? Hältst du an, nimmst du ihn in den Arm, legst sie die Hand auf die Schulter, weil du wirktest so sentimental, was ich auch wunderbar finde, Gottes Willen, aber.
Ich liebe den Song, ja.
Das war krass. Also war ein geiler Song. Ich hab den noch nie vorher gehört. Haben mir danach nochmal in Ruhe zu Hause gegeben. Super atmosphärisch. Mhm. Habe ich aber noch, also die Band, den Namen habe ich glaube ich irgendwo mal gehört, aber das war's auch. Also es war schon geil.
Ich glaube, ich kenne auch nur den Song von denen.
Okay.
Aber der kann einiges. Also, ja. Freunde, Bug Eyes von Dredge.
Ja, gebt euch den mal. Und danach hört ihr euch, weil wie wir es genauso getan haben, direkt nach Bug Eyes von Dredge, hört ihr euch von Deftones Digital Bath an.
Oh yeah. Boy, oh,
das hat wunderbar funktioniert nachts um 1:30 auf der Autobahn Richtung Köln. Haben wir auch einfach mal 6 Minuten die Fresse gehalten.
Kommt selten und vor, aber
extra noch über München gefahren, um das zu genießen.
Unvorstellbar. Wir drei im Auto, keiner macht den Mund auf. Krass. Ja, aber wenn wir jetzt gerade schon bei so tollen Songs sind, wir haben natürlich letzte Woche uns verstärkt auf das Thema DJ-Sein ein bisschen bezogen. Und ich glaube, wir sind aber bei den New Releases ein bisschen drüber gerutscht. Also wir haben die, glaube ich, gar nicht so wirklich angesprochen. Wir haben die, glaube ich, in der Spotify-Playlist ein bisschen erwähnt. Aber so wirklich drüber gesprochen haben wir nicht. Und das haben wir ja jetzt die letzten Folge eigentlich immer gemacht. Deswegen würde ich diese Folge damit gerne mal beginnen mit New Releases. Und Freiwillige vor. Habt ihr was über einen Song, über den ihr auf jeden Fall sprechen wollt?
Habt ihr die neue Don Brocco gehört?
Ja.
Ja, ja.
Die ist ja, glaube ich, also das Video ist zumindest heute rausgekommen. Zu One True Prince.
Ja.
Was ja, wenn ich mich nicht irre, die dritte Single.
Genau.
Nach Manchester's Super Reds Number One Fan und Gumshield ist, für die neue Platte Amazing Things, die im September nächsten Monat kommen soll.
Da freue ich mich drauf.
Und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber meine Empfindung war da sehr deckungsgleich mit dem Artikel, der über morecore.de auch dazu rausgekommen ist heute. Das ist anders. Also
One True Prince anders.
Ist anders. Ich fand den eigentlich nicht so gut, muss ich sagen. Aber es hat mich doch sehr gefesselt, wie anders der irgendwie ist von der Stimmung, als so die Sachen, die man von Don Brocco kennt. Also vor allem so viel Entertainment und macht Bock und Laune, das ist für mich so Don Brocco einfach durch und durch. Und das war jetzt irgendwie eine sehr nachdenkliche Nummer, mit einem sehr schönen Video. Also da wurde ordentlich mit den Farben gespielt, Leute. Das,
ich habe das Video tatsächlich noch nicht gesehen, nur den Song gehört. Mike, hast du das Video geguckt?
Nee, leider nicht. Ich hatte heute auch, das ist wieder so ein typischer Freitag, super viele Songs irgendwie angehört, aber halt ganz, ganz wenige Videos nur dazu gucken können. Aber ich finde auch, dass, also ich finde den Song auch anders, aber ich finde ihn sehr, sehr gut, muss ich sagen. Und ich habe aber auch das Gefühl oft bei Don Brocco, dass sich das oft auch einfach irgendwie ein bisschen miteinander bricht. Also die Videos mit den Songs, mit den Texten, mit der Stimmung. Es gibt den einen oder anderen Song, der klingt für mich halt auch irgendwie ernster, als er dann am Ende auch im Text eigentlich ist. Und wenn du dann noch ein völlig abgedrehtes Musikvideo dazu bekommst, dann verstehst du eigentlich gar nichts mehr. Aber das macht die Band für mich irgendwie auch aus. Also die sind so unglaublich kreativ in dem, was sie tun.
Ja.
Und ich finde, das ist auch aktuell so, ich würde es jetzt nicht wieder übertreiben, aber es ist ein super spannendes Projekt irgendwie und ich bin sehr, sehr auf die Platte auf jeden Fall gespannt.
Ja, also der Song jetzt macht auf jeden Fall richtig Laune auf das Album, eben weil der anders ist als die Sachen davor.
Genau.
Da kann man jetzt irgendwie gespannt sein, was da noch so kommt. Die Tracklist ist ja sogar auch schon raus. Also da kommen noch,
hab ich gar nicht gesehen,
einige Songs auf jeden Fall. Und da bin ich echt gespannt, wie die so klingen.
Ja. Ich habe mir tatsächlich die Kassette vorbestellt von dem Album. Die haben einen super geilen Merch-Shop. Also wenn ihr noch Bock habt, guckt mal rein. Da gibt es nämlich nur einige Schätze, die ihr da ergreifen könnt. Unter anderem auch mit so geilen Fußball-Wimmelbildchen, die mitliefern von sich selber. Also ich habe, das
diese,
ist wohl,
die hatten irgendwie Kippbilder oder was?
Ja, so Klebe, wie aus den Duplo-Packungen damals noch. Kennst du das noch? Erinnerst du dich auch mit diesem Schimmereffekt, so dass die so leicht so glitzern und so? Alles genauso wie damals haben sie halt gemacht.
Mega geil.
Ich weiß gar nicht, was bei mir kommt. Ich glaube, bei der Kassette, die ich mir bestellt habe, kommt, glaube ich, der Dino, der
in dem
kleinen Video da, in dem ersten Video mit dabei war.
Oh, liebe den Dino.
Aber die haben auch, glaube ich, eine Edition für das gesamte Album. Da haben die das auf irgendwie 4 Kassetten gestreckt. Und jede Kassette hat halt als Cover quasi ein Bandmitglied. So. Und da sind dann nochmal jeweils die Wimmelbildchen von denen dann mit dabei. Ich weiß was bei meiner Kassette ist nicht der Dino drauf, sondern dieser Beckham, das Beckham-Double. Halt in seiner kompletten Montur. Das ist total geil. Also ich freue mich da richtig drauf, wenn das ankommt. Und den neuen Song, ich fand ihn gut, war jetzt nicht mein Favorite von den dreien, die bis jetzt raus sind. Gumshield ist tatsächlich mein absolutes Favorite von dem, was ich jetzt gehört habe. Der ist halt wirklich knackig und schön und geht nach vorne, super geile Hook. Ich bin gespannt. Ich muss mir das Video auch noch angucken, das mache ich auf jeden Fall. Und ich freue mich auch schon drauf, ich weiß, dass die Videos ja immer ineinander greifen. Die haben ja immer so ein Narrativ, den die verfolgen. Das war ja auch schon beim letzten Album so, dass immer wieder Charaktere aus den Videos erscheinen. Und also anders als die Bandmitglieder, sage ich jetzt einfach mal. Und das, glaube ich, ist ja jetzt auch schon gegeben. Dadurch, dass dieses Beckham-Double immer überall dabei ist. Und also zumindest in den letzten beiden Videos war das mit dabei. Und ja, mal gucken. Also das wird bestimmt sehr, sehr interessant. Ja, Mike, hast du noch was du gerne präsentieren möchtest? Show and Tell.
Ja, auf jeden, wenn wir schon beim Thema anders sind. Der neue Papa Roach-Song.
Oh,
Swerve. Klingt auch schon wie der Song. Swerve. Featuring Jason Butler von Fever. Beziehungsweise Let Live früher. Und mir bis hierhin noch relativ unbekannten, aber nach Recherche dann doch wieder erhellenden Moment, der Typ namens Sueco?
Ja, ich würde sagen auch so.
Okay.
Also Sueco ist es nicht, weil Umlaute haben die da nicht. Ich würde sagen Sueco.
Sueco. Deswegen nämlich erhellend oder wie auch immer, hat natürlich auch schon mit Travis Barker zusammengearbeitet.
Natürlich.
Ja, sicher,
natürlich.
Halt auch Marke irgendwie Cloud Rap mal oder so gewesen. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er schon den einen oder anderen Pop-Punk-artigen Song danach rausgebracht. Viel mehr habe ich von ihm jetzt noch nicht gehört. Aber zu dem Papa Roach Song. im ersten Moment so, what? Und wenn man dann darüber nachdenkt und sich dem Ganzen ein bisschen öffnet, dann finde ich den sogar gar nicht mal so kacke, trotz Saxophon oder was auch immer da im Hintergrund läuft. Es ist spannend und ich finde, Papa Roach, wenn man sich wirklich mal von dem Gedanken trennt, dass die ja auch mal Alben wie Infest oder Laugh-Hate Tragedy und so weiter und so fort rausgebracht haben und sich dem Ganzen so ein bisschen öffnet, was sie dann jetzt auch mit diesem Last Resort Remix gemacht haben,
ja.
Dass der gute Jacoby jetzt letzte Tage auch noch im neuen Ice Nine Kills Video mit dabei war und so, hat man das Gefühl, dass diese Band aktueller denn je ist. Und das muss man auch erstmal hinbekommen.
Ich finde das total spannend. Voll. Ich finde das total spannend, wie relevant sie bleiben durch solche Aktionen. Also der Last Resort Remix mit Jarvis Johnson ist super geil. Ich liebe Jarvis Johnson, ist ein cooler Typ. Ich mag, das ist abgedreht, das ist anders, das ist nicht so, keine Ahnung, das ist irgendwo zwischen Country und Yeehaw und hast du nicht gesehen. Er hat immer so einen leichten Southern Accent drin, finde ich total geil. Aber rappt und macht auch Rock und hat ja auch den Remix mit Bring Me The Horizon. Super cooler Künstler. Und ich muss ganz ehrlich sagen, bei Swerve, also ich glaube, jetzt sind sie, also das könnte halt jetzt auch ganz locker bei sowas wie 1 Live oder sowas hören. Weil das ist jetzt in dem Punkt, wo ich sag, das ist jetzt nicht mehr irgendwo zwischen den alten Papa Roach und sie versuchen jetzt irgendwie Mainstream oder ja, Mainstream ist immer so ein schlechtes Wort, aber hörbarer zu werden, sondern das ist jetzt wirklich, wir sind jetzt in der Hype-Musik so, ne? So das, was jetzt in meinen Augen junge Leute, das klingt total alt, aber junge Leute jetzt hören wollen würden, das ist halt das Ding. Ich denke, der Sueko ist da auch so ein ganz krasser Faktor bei. Der klingt halt von seiner Stimme sehr so in Richtung Ghostman und Puya und also die ganz tiefe Stimme, ne, ganz unaufgeregt, auch so Suicide Boys und sowas. Und keine Ahnung, der Jason bringt halt irgendwie das Feuer mit seiner absolut krassen Stimme und keine Ahnung, es ist genau da, wo ich, also das ist jetzt wirklich so ein Ding, wo ich sagen würde, das ist so TikTok-Hype-Musik. Das könnte ich mir vorstellen, dass das die jungen Leute irgendwie, was sage ich? ich bin so alt. Nein, aber dass die jüngere Generation jetzt voll feiern würde, denke ich.
Was ich interessant finde, ist, es ist trotzdem voll das Papa Roach Ding. Also du hast so voll den Papa Roach Vibe. Also es fängt an. Ich habe das vorhin ja dann erst gehört und das fing an und ich konnte mir sofort vorstellen, wie er da gleich drauf rappt. So.
Ja.
Das konnte ich schon hören bei dem Riff. So.
Ja.
Und das finde ich halt auch erstaunlich. Das ist für mich trotzdem voll ein Papa Roach Ding. Und das hörst du auch.
Und ich finde, durch das Feature von Jason hast du tatsächlich auch noch so eine gewisse Credibility, die du mitbringst.
Absolut.
Weil der Jason ist nämlich auch definitiv keiner, den du für jedes Projekt kriegen kannst. Also der ist schon ein sehr meinungsstarker Typ. Ich würde, so wie man ihn jetzt auch so wahrgenommen hat, und wir haben den ja auch mal im Interview gehabt, als jemanden einschätzen, der, wenn er auf etwas keinen Bock hat oder etwas irgendwie blöd findet, dann macht er das halt auch nicht.
Ja.
Und dementsprechend,
der ist ehrlich.
Ja, einmal das und ich weiß gar nicht, ob ihr das auf dem Schirm habt, aber Papa Roach haben ja tatsächlich auch in der Vergangenheit schon das ein oder andere verrücktere Ding in Anführungsstrichen gemacht. Es gab Anfang Mitte 2000 hatten die einen Song mit dem Black Eyed Peas gemacht.
Gar nicht daran erinnern.
Ich komme jetzt gar nicht auf den Titel, der war auf jeden Fall auf dem Soundtrack von Street Style. Street Style ist so ein Breakdance-Film gewesen. Und da ist der Song nämlich drin gewesen. Und das war nämlich damals schon so ein komisches Ding von wegen, was macht Jacoby in so einem Black Eyed Peas Song? Aber es ist jetzt auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass die, sag ich mal, versuchen, sich durch solche Aktionen noch immer wieder ins Gespräch zu bringen.
Ja.
Ich finde das cool. Also wenn man den Song nicht mag, ist geschenkt. Aber man muss denen auf jeden Fall anrechnen, dass die da auch kreativ bleiben und auch Mut zeigen. Weil es gibt auch andere Bands, sag ich mal, Seether oder so, die klingen halt genauso wie vor 15 Jahren. Würde ich denen jetzt auch gar nicht so negativ ankreiden, aber damit reißt du halt langfristig dann auch keine neue.
Ja.
Ne?
Community. Guck dir an, wo die Bands aus der Ära sonst sind, die wir noch so haben. Papa Roach macht's aktuell, also in dem, was man Popkultur nennen würde, macht Papa Roach am meisten Wind aktuell, würde ich sagen. Ja. Auf jeden Fall cooler Song. Schön, dass du es eben auch schon erwähnt hattest, dass Jacoby ja mit bei Ice Nine Kills mit dem Video war, und ich habe mich im Nachhinein total geärgert, dass wir da nicht schon früher drüber gesprochen haben, weil der Song ist ja jetzt auch schon fast 2-3 Wochen raus. Aber Ice Nine Kills haben ja ihren ersten Song von der neuen Platte rausgebracht, die ja jetzt kommen soll. Ich weiß gar nicht, ist es Silver Scream 2 oder Welcome to Horrorwood oder sowas heißt die, glaube ich.
Ja, ja, genau so heißt die.
Ich, Wahnsinn, habe ich mir merken können. Der Song heißt Hip to be Scared. Und ich habe das, glaube ich, auch schon im Auto gedroppt, diesen Fun-Fact. Und ich finde das so geil. Ne? Es ist, also man könnte ihnen jetzt ganz krass Cash-Cow vorwerfen, dass sie halt wissen, dass sie jetzt eine Welle reiten. Aber ich muss auch sagen, das rechne ich den Hohn ab, hinter diesem Song Hip to be Scared ist ein großes künstlerisches Können, weil sie einfach, ey, keine Ahnung, vielleicht als Kontext, für die, die ihn noch nicht gehört haben oder auch das Video, was, finde ich, sehr essentiell ist, dass man das Video dazu sieht. Sie besingen quasi die Story von American Psycho. Bekanntes Buch, Filmadaption gab es in den 80ern mit Christian Bale über einen, ja, einen Menschen, einen Psychoten in der höheren Gesellschaft, der Broker in New York, der irgendwie da mordend durch seine Gesellschaftsschicht durchgeht. Und da sind so ganz viele ikonische Momente im Endeffekt. Und sie fangen die alle ein in dem Video und in dem Song. Das ist Wahnsinn.
Es ist fantastisch. Ich bin auch großer Fan von dem Film. Ich bin auch riesengroßer Christian Bale Fan vor allen Dingen.
Ja.
Und da ist so viel. Also American Psycho ist so ein Film, ähnlich halt auch wie Fight Club oder so.
Ja.
Da gibt's so, es gibt halt so Szenen, das sind so, das ist eigentlich irgendwie Filmgeschichte und vielleicht schwimmt er noch so ein bisschen unter dem Radar im Gegensatz zu anderen, aber so alleine diese Szene, wo auch in dem Musikvideo, wo halt darüber gesprochen wird, ich glaube, in dem Film geht's um Genesis.
Pass auf, das muss ich gleich erzählen. Wenn du was anderes hast, mach erst das, weil das kann, dafür kann ich jetzt gleich was droppen, das ist super geil.
Ja, jedenfalls, also in Musikvideo geht's auf jeden Fall darum, dass er dann halt seinem Kollegen, und das ist in dem Fall dann Jacoby Shakes von Papa Roach, der da auf der Couch sitzt, dem erklärt er halt, ja, Ice Nine Kills, naja, früher, naja, es war schon echt schon Szene, aber mit dem Album,
The Silver Scream.
Sind sie dann doch irgendwie auf ein neues Level gekommen und bla bla bla. Und dann in dem Film ist es halt dann genauso. Irgendwann kommt halt die überraschende Szene, wo er auf einmal seinem Kollegen, und das ist, glaube ich, Jared Leto.
Ja, ne?
Genau.
Jared Leto, genau.
Seines Zeichens auch Sänger von 30 Seconds to Mars. Aber er war ja auch mal Filmmensch, Schauspieler. Ihm dann so eine Axt einfach in den Rücken rammt.
Ja.
Und das haben sie halt auch wunderbar in dem Song und in dem Musikvideo verarbeitet. Und als jemand, der den Film halt sehr feiert, muss ich halt herzlichst lachen, tatsächlich.
Ja, und pass auf, jetzt kommt das absolut krasseste, was an Sidefacts es gibt. Ich feiere mich selber ein bisschen dafür, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, Punkt 1. Mike hat ja gerade die Szene so ein bisschen beschrieben. Es ist halt eine ganz typische Szene, wo halt der Kollege von ihm auf der Couch sitzt, schon ordentlich einen Tee hat, so ein bisschen dahin säuselt und er läuft halt in so einem Regenmantel, hat halt den Anzug und dann so einen durchsichtigen Regenmantel an und läuft so durch seine Bude, geht zur Musikanlage, zur Stereoanlage, was ja damals in den 80ern scheiß teuer war, so ein Riesending zu haben, so ein Stereo-Rack. Und im Film spricht er halt über die Band Huey Lewis and the News. Huey Lewis and the News sind auch bekannt für den Soundtrack zum Beispiel von Back to the Future. Und pass auf, jetzt kommt das Geilste. Der Song von Ice Nine Kills heißt Hip to be Scared. Der Song, der in dem Film spielt von Huey Lewis in the News, heißt Hip to be Squared.
Junge.
So, und jetzt, pass auf, jetzt fick ich euch richtig, weil das wisst ihr nämlich auch noch nicht. Als damals Mike hat die Szene ja beschrieben, ne, wo er dann da rum, dann hat er auch so einen ganz bekannten Dance-Move und so eine komische Geste, wo er auf das Album zeigt. Also es ist alles wie im Film nachgemacht. So, jetzt kommt der Joke. Damals gab es ein Album von Ice Nine Kills. Das war zu ihrer damaligen Scene-Zeit. Das heißt The Communion of the Cursed. Und als sie dieses Album rausgebracht haben, haben die ein Promo-Video hochgeladen. Dieses Promo-Video ist die Szene aus dem Film mit einem Overdub von Spencer, dem Sänger von Ice Nine Kills, wo er quasi in der Situation, wo er normalerweise Huey Lewis and the News erwähnt, das neue Album The Communion of the Curse beschreibt. Und dann auch dementsprechend diesen Dialog halt in der Sicht auf dieses Ice Nine Kills Album durchzieht. Das ist so, Also, wisst ihr, was ich meine? Das ist so full circle.
Das ist so geil.
Ich krieg die Tür nicht zu. Und ihr wisst ja, wirklich nicht. Ich sitz hier, wir saßen im Auto. Ich habe euch das mit Huey Lewis in the News erzählt, mit Hip to be Square und sowas. Und ich sitz einen Tag später zu Hause, scroll durch YouTube, auf einmal wird mir ein Video vorgeschlagen, wo der Kanal Ice Nine Kills ist und man sieht aber die Szene von American Psycho. Und ich guck mir das an und ich fall vom Stuhl. Weil ich gesagt, das kann nicht euer Ernst sein.
Ich krieg die Tür nicht mehr zu.
Wahnsinn. Das war ein Moment für die Götter. Ich habe mich noch nie so stolz gefühlt, sowas herausgefunden zu haben. Könnt euch nicht vorstellen. Aber jetzt wisst ihr den ganzen Zusammenhang.
Mega nice.
Ist schon geil.
Ja, ist schon geil. Voll. Aber Song ist cool. Er hat halt auch genau an der Stelle, quasi die Stelle, mit wo er das Album vorstellt, Huey Lewis in the News oder damals dann da quasi Ice Nine Kills, kommt halt auch dann die Musik. Also die spielen dann auch wirklich diesen Hip to be Square, bis er halt das Beil zückt und dem Typen halt das Beil in den Rücken rammt. Und dann vermischt sich quasi der Breakdown mit diesen Elektro-Synthie-Pop-Geschichten von Huey Lewis and the News. Also du hörst dann beim Breakdown, wenn die Gitarren und das Schlagzeug richtig loslegen, so im Hintergrund noch so diese Electric Drums, dieses dumm, 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 dumm. Und halt auch diesen Synthie noch mit diesen Synthie-Pads. Das ist total geil, wenn man mal drauf achtet. Also, wie gesagt, Chapeau an diesen Song. Ich bin super gespannt, was die für das Album bringen. Die Trackliste sieht krass aus. Ein Feature ist Corpse Grinder von Cannibal Corpse. Habe ich Bock drauf. Will ich hören, sofort hören. Ich bin richtig hyped drauf. Und wird auf jeden Fall geil. Ice Nine Kills, Chapeau für das, was ihr da schon released habt.
Ja, also wenn das so gut wird wie The Silver Scream, ich meine, wir haben ja schon mal so eine halbe Special Folge über die damals zum Halloween Special, aber ich sitz bei denen immer davor und ich will das gar nicht durchdenken, weil ich da einfach ich finde, das ist einfach so fantastisch, wie schreibt man solche Songs, wie denkt man sich solche Stories dass das für einen einfach passt, weißt du? Ich finde das geil, also ich freue mich eigentlich riesig drauf. Ich finde es auch cool, dass die das so weitermachen. Vorher haben die ja irgendwie was über Bücher gemacht, glaube ich.
Genau, die haben bekannte Horrorbuchreihen, quasi vor The Silver Scream war das. Da wurde unter anderem auch sowas wie Jekyll in Hyde zum Beispiel festgehalten. Genau. Animal Farm, also diese, ne, wo es dann darum geht, dass die Tiere quasi übernehmen, diese Metapher für Revolution und sowas. Genau. Also die haben wirklich viel, also das ist super durchdacht damals schon, aber es ist halt nicht so gezündet, weil das Medium nicht so bekannt ist. Also sie haben wirklich sehr bekannte Bücher genommen, da wo auch selbst ich als absolut lesefauler Mensch sage, oh, das kenne ich, das kann ich nachvollziehen. Aber es war halt längst nicht so ein Medium wie jetzt halt diese Horrorfilme, ne? Und deswegen haben die ja auch The Silver Scream, sag jetzt einfach mal, gemolken wie so eine überreife Kuh. Weißt du, was ich meine? Das war ja mindestens 3-4 Jahre haben die sich ja nur auf dieses Album bezogen. Was ich ihnen auch gönne, das ist ja super durchdacht, das Ganze im Endeffekt.
Ja, und live funktioniert das auch. Mega gut.
Genau. I heard they kill live, ne? Wie war das? Gut, Jungs, ich würde jetzt hier schon mal mit unseren New Releases abschließen, weil wir jetzt schon so lange darüber gesprochen haben. Und es waren ja auch drei verdammt gute Releases, über die wir jetzt gerade gesprochen haben.
Darf ich noch einen kurz reinwerfen?
Ey, Mike, wenn du
ganz,
möchtest, darfst
ganz,
du das.
Ganz kurz.
Gönn ich dir.
Weil ich das
die Tür nicht zu.
Ja, es tut mir leid. Nee, weil ich das so fantastisch finde. Tom Morello hat mit Bruce Springsteen und mit Eddie Vedder von Pearl Jam Highway to Hell rausgebracht.
Was?
Brauche ich nicht viel zu sagen. Ist von AC/DC Original. Und ist tatsächlich auch kein neues Cover. Das haben die schon ein paar Jahre zuvor mal auf einer Bühne, glaube ich, gemacht. Mm-hmm. Jetzt aber als Studioversion. Die Side-Info, die Tom Morello aber beim ist das Sirius XFM Radio? Ich weiß es nicht. Bei irgendeinem Radio ist der auf jeden Fall in den Staaten auch als Radio-Host unterwegs. Tom Morello, wer ihn nicht kennt, erstmal shame on you. Aber unter anderem Gitarrist von Rage Against the Machine natürlich, aber auch von Audioslave. Und Tom Morello hat quasi vor der Weltpremiere dann noch gedroppt, wer denn alles auf seinem neuen Album gefeatured wird. Und jetzt haltet euch fest, nicht nur Bruce Springsteen und Eddie Vedder, sondern auch Bring Me the Horizon, Grandson, Mike Posner, ist ein DJ, oder nicht?
Nee, das ist ein Popkünstler, meine ich.
Mike Posner, genau, das ist, ja.
Ja.
Ja,
also. Der Pilz in Ibiza, oder? War das nicht von ihm?
Ja, yeah, genau. Und, Cooler Than Me ist auch von dem, oder nicht?
Ja, stimmt.
Ja, auf jeden Fall etwas ganz anderes als das, was Tom Morello so macht. Finde ich spannend. Refused und Damian Marley. Also das wird eine
Wahnsinn.
Super, das wird eine super interessante Geschichte. Da bin ich mal gespannt drauf. Das wollte ich auf jeden Fall nicht unbesprochen lassen an der Stelle.
Nee, finde ich vollkommen valide. Vielleicht noch einen Drop-in, damit wir so ein bisschen Werbung in einen reinmachen. Neue Single von Plot in You. Cooles Ding, kann ich nur ganz kurz anschreißen. Haben der Mike, also der andere Mike, der beim letzten Podcast dabei war, bei der letzten Folge dabei war, und der mit der Mülle, genau, und die Hanna, ein ganz neues Gesicht, eine Reaction zugemacht. Könnt ihr auf YouTube bei Mocor TV sehen. Guckt's euch mal an. Song ist auch verdammt nice. Kann man nur sagen. So, wir haben heute ein Hauptthema. Ich will da eigentlich so schnell wie möglich hin, weil wir noch so viel darüber quatschen können im Endeffekt. Aber ich habe noch zwei Sachen, die ich noch erwähnen muss. Und die eine Sache, wenn ich die jetzt nicht erwähne, dann werde ich wahrscheinlich geköpft. Deswegen muss ich das jetzt tun. Vorher zum Einstieg, Thilo, du hast mir eben schon erzählt, aber sag's bitte noch mal im Podcast, was trinkst du gerade?
Wasser.
Genau, also kein Wein. So, das wollte ich festhalten. So, wir hatten ja diese super tolle Weingeschichte von dir in der vorletzten Folge gehabt. Deine Odyssee mit der Flasche quasi. Mhm. Und ich muss mich jetzt gerade korrigieren. Das ist jetzt das, was ich von dieser Person aufgetragen bekommen habe. Ich habe im gleichen Zug auch eine Anekdote aus meinem Privatleben erzählt. Und da ging es auch darum, eine Weinflasche zu öffnen. Ich habe damals meinen guten Freund, den Joey, erwähnt, der mit seinem Feuerzeug laut meiner Aussage 4 Stunden an diesem Hals rumgekokelt hat, bis der Korken rauskommen sollte, was er nicht getan hat. Dachte ich, habe ich aber anscheinend in meinem Delirium total vergessen und er kam tatsächlich raus und es waren keine 4 Stunden, es waren nämlich 2 Stunden. Das sollte ich jetzt erwähnen, damit der Joey mich nicht nachher umbringt.
Fake News. Also die 2 Stunden weniger machen es immer noch nicht zur Option.
Aber der Korken war draußen und sie haben ein Glas getrunken und dann waren alle angepisst, dass sie 2 Stunden mit dem Feuerzeug da gehockt haben und nur ein Glas getrunken haben.
Ja, das Spiel heißt nüchtern bleiben.
Ja, ich glaube, der Wein ist auch nachher, glaube ich, weggeschüttet worden. Keine Ahnung. Vielleicht erzähle ich auch jetzt wieder Scheiße und reite jetzt den Joey wieder eine neue Sache rein. Egal. Joey, es tut mir leid, jetzt habe ich es richtig gestellt. Bitte hasst mich nicht.
So. Aber Grüße.
Genau, Grüße trotzdem. Dann kleine Werbung in eigenem Sinne, bevor wir jetzt zu unserem dicken Hauptthema kommen. Der Mike und ich, wir nehmen ja Freitag auf, wir waren Mittwoch. War das Mittwoch,
Mike? Mittwoch.
Mittwoch waren wir beim lieben Patrick vom Tech Talk Podcast zu Gast. Die haben aktuell ihre Sommerpause und nutzen diese Sommerpause, um weiter Podcasts zu machen. Habe ich nicht ganz verstanden, aber war nett auf jeden Fall. War eine super nette Erfahrung. Nein, um Gottes Willen, der Patrick hat uns zu ihrem Sommerplausch eingeladen. Und normalerweise reden die beiden über das, was die Technikwelt quasi so beschäftigt. Er sagte selber, sie sind sehr Apple-Fan. Gerichtet, aber trotzdem sicherlich total interessant. Auf jeden Fall waren wir beide zu Gast, haben ein bisschen über hier diesen Podcast, das Kerngeschäft gesprochen und auch über Musik. Und der Mike ist ein ganz, ganz leidenschaftlicher Musikfan, der auch, der wohnt, glaube ich, ein paar Minuten oder eine Stunde von Wacken weg, ne?
Hat er gesagt. Der Patrick, nicht ich.
Der Patrick, nicht also der Mike.
Ich bin auch Fan, aber ich
Mike nicht. Ist ein super krasser Fan, aber der Patrick ist auch ein super passionierter Musikfan und der wohnt in Schleswig-Holstein. Ein Sprung weit weg von Wacken und ist da auch anscheinend ein Stammgast mittlerweile oder seit Jahren schon. Und mit ihm haben wir ein bisschen über Musik gequatscht. Der Podcast sollte zu dem Zeitpunkt, in dem ihr das hier hört, schon längst draußen sein. Der ist am Sonntag gedroppt dann. Und da haben wir einfach eine Stunde richtig entspannt, cool geschnackt, ein bisschen Musik, Theorie aufgerissen, unsere Vorlieben so ein bisschen in der Musik, ich muss mich richtig stellen, in der Musik unsere Vorlieben mal ausgebreitet und war geil. Deswegen hier mal Werbung für den lieben Patrick und seinen Podcast Tech Talk. Holt mal rein, auf jeden Fall cool. So, jetzt habe ich ganz viel gequatscht, jetzt dürft ihr gleich wieder quatschen, ich halte jetzt mal eine Fresse. Aber bevor wir das tun, muss ich noch ein bisschen weiterreden. Unser Hauptthema. Wir wollen heute über das Jahr 2006 sprechen. So, das hat einen ganz genauen, ganz bestimmten Grund, weil wir uns alle drei gedacht haben, boah, fuck, wie viele fette Alben sind eigentlich 2006 rausgekommen? Da müssen wir unbedingt mal drüber reden. Und das haben wir uns jetzt so lange vorgeschoben und eigentlich, na, jetzt ist der Zeitpunkt da. Und bevor wir uns jetzt dahin begeben, ich fand letztes Mal Thilos Traumreise so wunderschön. Hab ich gedacht, das mache ich jetzt nochmal. Aber vielleicht nicht so ernsthaft. Aber wir gedanklich versetzen wir uns jetzt einmal in das Jahr 2006 zurück. Ich habe ein bisschen was, damit ihr auch so ein bisschen in den Mut kommt, ein bisschen in die Stimmung kommt dafür. Fangen wir an mit einem ganz heißen Fact. Ich finde, das ist ein super heißer Fact. Die Mehrwertsteuer wird von 16% auf 19% erhöht.
Krass.
Ganz krass.
Danke, Effekt. Merkel.
Super, dass du es sagst. Mutti Merkel hat ihr allererstes Jahr als Bundeskanzlerin. 2006. Ja, wir haben 2021. Ich möchte euch noch mal vor Auge führen, wie lange diese Frau schon im Amt ist. Wahnsinn. Das ist
krass.
Ja. Das ist wirklich krass. Die Fußball-WM ist in Deutschland.
Mhm. Ja.
Deutschland gewinnt im Viertelfinale gegen Argentinien. Weiß noch einer, wie viel von euch?
Das war im Elfmeterschießen.
Thilo hat schon gesagt, 4-0, genau. Deutschland verliert im Halbfinale gegen Italien. Wisst ihr auch, wie hoch?
2-1.
Sehr gut. Und Italien wird dann Weltmeister im Finale gegen Frankreich. Da weiß ich aber auch jetzt nicht mehr, welchen Stand die hatten. Ich glaube, da habe ich schon gar nicht mehr geguckt oder mir das auch nicht notiert jetzt. Keine Ahnung.
Also ich bin gerade völlig begeistert, dass ich zweimal richtig geraten habe. Denn, nicht nur diese WM, sondern ich glaube, mein gesamtes 16. Lebensjahr habe ich vorzugsweise blau
Ja, das sind aber die Dinge, die bleiben kleben. Das ist einfach so.
Ja.
Dann ein Lieblingsthema von Mike. Lordi gewinnt den ESC 2006. Und wenn wir gerade schon bei der Musik sind, gehen wir vielleicht aber, ja, wir sind bei der Musik, aber vielleicht auf ein paar Katastrophen in der Musik ein. Rosenstolz sind anscheinend ein Ding zu der Zeit.
Boah, yo.
Ey. Keine Ahnung, warum. Grupp Teckern löst sich auf 2006.
Wann haben die denn, Moment, wann haben die sich denn gegründet?
Woher soll ich das wissen?
Du hast das doch recherchiert.
Ich habe nur gesehen, dass sie es aufgelöst haben. Ich gucke doch nicht mehr als einen Wikipedia-Artikel durch. Bist du wahnsinnig?
Kam denn nach Wo bist du, mein Sonnenlicht, noch was anderes?
Das stimmt, das haben wir nur nicht mitbekommen. Serie? Keine Ahnung. Können wir mal
gucken. Aber das war ein Hit. Das war ein Hit.
Das war ein Hit. Und jetzt das Schlimmste von allem. Tic-Tac-Toe geben ihr Comeback bekannt.
Ach du Scheiße. Da ist halt aber nichts draus geworden, oder?
Ich glaube nicht. Ich habe auch keine Erinnerung mehr an die Zeit, dass die in irgendeiner Weise irgendwas gerissen haben. Das Einzige, was ich von Tic-Tac-Toe behalten habe, war diese schreckliche Pressekonferenz.
Das ist super. Super.
Weißt du immer noch gut? Immer noch gut.
Weißt du denn noch, ja? wer der deutsche ESC-Vertreter war?
Boah. 2006?
Ja.
Nee. Weißt du das? Christian
Wunderlich.
Texas Lightning mit No, Nein, No, Never.
Du Scheiße.
Oh, also Ditsche, ja, in der Welt. Ich liebe Ditsche, aber das ist auch eine Vollkatastrophe gewesen. Ach du Scheiße.
Ich habe hier aber nämlich die offiziellen deutschen Jahrescharts 2006 hier vor mir.
Ja, den habe ich mir auch gegeben.
Richtig geil. Vor allen Dingen Top 20 hast du, glaube ich, 5 oder 6 Fußballsongs drin.
Ja, natürlich.
Unter anderem natürlich auch von Oliver Pocher, Schwarz und Weiß.
War nicht auch irgendwie Sportfreunde Stille oder so?
Ja, ja, genau.
54. Ja, Leute, jetzt habt ihr schon eine Quizfrage rausgenommen. Ich hasse verdammt. Euch.
Ey. Ah, scheiße.
Ja, dann werf ich direkt noch, weil ich dieses Maskottchen unglaublich nervig fand. Ja, Love Generation von Bob Sinclair featuring Goleo.
Junge Goleo.
Der ohne Hose rumrannte.
Ja, stimmt. Oh Gott. Ja gut, ich meine, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ja mehr Fan von dem Löwen als das, was ist bei letzten WM da. Das war ja nur ein Mensch. Ja.
Ich dachte, das war ein Geschwüre oder so.
Keine Ahnung, irgendwie mal zu heiß gebadet oder so, das Maskottchen. Auf jeden Fall sah komisch aus.
Boah, aber in dem Jahr kam unter anderem auch Das Beste von Silbermond und Dieser Weg von Xavier Naidoo raus.
Mhm. Ja, wäre mal dabei geblieben. Aber
was ein geiles Jahr. Und jetzt mal drüber reden, ey.
Ja, genau. Genau über diese Songs reden wir, eben nichts anderes mehr. Aber noch zwei Sachen, weil ich habe jetzt hier Fußball für euch erwähnt. Jetzt muss ich auch mal in meine Richtung gehen. PlayStation 3, Xbox 360 und Nintendo Wii kommen auf den Markt.
Geil.
Und krass. Mein damaliges absolutes Lieblingsspiel, was ich mindestens 16 Stunden täglich gespielt habe. Frag mich wie, ich hab's geschafft.
GTA 3.
Nee, The Elder Scrolls 4 Oblivion.
Pff, so, keine Ahnung.
Richtig, richtig nerdy. Könnt ihr nichts mit anfangen, aber das war mir jetzt wert. Ja, aber das ist so der Mood von 2006, ja. Jetzt sind wir in dem Moodboard, nennt man das im Design, glaube ich. Ich glaube, das erstelle ich mal irgendwann. Genauso ein Moodboard 2006, so ein bisschen Goleo und so. Stell ich mir schön vor. Ja, das ist Jungs.
Geil, ne? Man könnte, also Goleo müsste ja hundertprozentig mit in so ein 2006er Starter-Pack. Da gibt's ja immer diese geilen Memes mit Starter-Pack.
Ja, genau.
Auf jeden Fall ist Goleo mit drin. Ich glaube, für mich müsste eine Flasche Behrens in Apfelkorn mit rein. Und was würdet ihr ergänzen? Das sind ja meistens so 4 Bilder.
Fettige Haare.
Lange also
bei mir auf jeden Fall.
Ey, ich habe hier gerade mal parallel schnell Handys 2006 gegoogelt. Boah,
Oh, Sony Ericsson. Warte. Sony Ericsson, Mann. Ja, Mann. Sony
Ericsson. Als das Sony Ericsson noch so diese Walkman-Funktion hatte.
Ja!
So,
ja!
Und,
ja, Mann.
Pass auf, und es gibt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, das Nokia N93, das sah aus wie so ein Handy, was man bei Zurück in die Zukunft sich irgendwie für 2006 vorgestellt hätte. Das hatte einfach eine Kamera, also eine richtige Videokameralinse vorne. Ja. Du konntest das aber aufklappen zur Seite. Also das kommt, also sowas Unhandliches habe ich noch nie gesehen.
Doch. Von Sony Ericsson, die Walkman-Handys, wo du, ich hatte das war mein zweites Handy, das konntest du so aufdrehen. Da hast du den Bildschirm so um die Tastatur aufgedreht. Das war total geil. Da hattest du auch so extra tolle Kopfhörerstecker. Die gab's auch nur für die jeweiligen Handys. Da konntest du nicht einfach Klinke einstecken. Nee, da brauchst du einen beschissenen Adapter, um das zu benutzen. Und ich hatte auch noch so ein Sony Ericsson, das konntest du aufschieben. Auch richtig beschissen.
Ich habe gerade mal dieses Nokia N93 war es, ne?
Ja.
Ich habe es gegoogelt, was ist denn mit diesem Gerät los?
Krass, oder?
Ey, du konntest, jetzt guck ich's auch nach.
Du konntest Videos in VGA-Auflösung mit 640 mal 480 Pixeln drehen. Ja.
Wie war das Nokia N93.
Geil, hier sind bei Google sind natürlich auch Bewertungen von vor 14 Jahren.
Was? Das war das. Ach geil. Du Scheiße. Ach du super, Kacke. Ey. Ja, ich finde, wir sollten die nächste Mokor TV-Folge damit drehen. Das hat Potenzial, würde ich sagen. Bisschen Retro-Tech.
Richtig geil. Das N93 ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Hammerteil, der mit einem Gewicht von fast 2 Tafeln Schokolade, bla bla bla.
So richtige Galileo-Vergleiche, weißt du?
Die Filmaufnahmen mit 640 x 480 Pixeln können sich echt sehen lassen.
Wahnsinn.
Alter.
Ich bin in Schuck, wie man so schön sagt heutzutage.
Mega. Boah, Lin, so hast du dir das in Vorbereitung der Folge auch vorgestellt, ne?
Ey, das Nokia habe ich komplett nicht auf dem Schirm gehabt. Auch die Hirn ist überhaupt nicht. Das war richtig geil. Aber es ist schön, das ist genau das, was ich eigentlich wollte, dass wir mal so ein bisschen beschreiben, wie unser Leben damals auszusehen hatte.
Auf jeden Fall hart verpixelt anscheinend.
Super verpixelt. Ich müsste auch noch irgendwo ein Bild von meinen Handys haben, das kannst du mir nicht erzählen. Aber um mal dabei zu bleiben, so, ne, also elaboriert doch mal bitte auf euer damaliges Leben. Ich würde mich mal super krass interessieren, was bei euch da so damals abgegangen ist.
Wessen Abgründe willst du denn zuerst hören?
Ich fange mal mit Mike an, dann steigern wir uns mit dir mal, Tilo, ja?
Ja.
Ich glaube 2006 müsste ich meinen Realschulabschluss gemacht haben, weil wenn ich
das Killer.
Nicht komplett, warte mal, macht man mit 16? Nein, das macht man doch früher, oder?
Ja, nein, man macht mit 16 seinen Abschluss.
Realschule mit 16 doch. Kommt hin.
Das ist passend, ne?
Ja, ja.
Da hatte ich dann irgendwie auch, glaube ich, meine erste oder zweite Freundin. Das war dann halt so ein bisschen pubertärer Up and Down Kram so.
Richtiger Chicks-Terminator, wer du bist, ey.
Ja, geht so. Richtiges also. Pickle-Face war ich.
Wer war das nicht?
Ja, und sonst, das war so die Zeit einfach, was man dann halt alles so mit Alkohol und so ausprobiert hat. Aber es war halt
Rollerfahren. Also
die Rollerfahren zum Beispiel mit einer Decke nachts über den Kopf Fahrrad fahren.
Was? Stopp, halt. Warum?
Ey, ich habe keine Ahnung, aber auf dem Lande gab's nicht so viel. Da mussten wir uns schon richtig heftigen Sachen ausdenken.
Nee, warme Kleidung war halt wirklich Mangelware damals.
Ja, ja, genau.
Krisch, ne? Das ist ja, ja.
Ja, aber es war halt auch wieder mitten in der MySpace-Zeit, ne? Also da, das war auf jeden Fall so.
Das war noch bei mir Peak Schüler-VZ, sorry. Also geht dann nicht anders. Ja, und Thilo, wie sahen deine Abgründe aus? Ich denke mal, keine Decke über dem Kopf.
Also von 8 bis 13 Uhr war ich ein stinkfauler Gymnast.
Gymnast.
Danach war ich eigentlich jeden Tag irgendwie im Park mit ganz vielen Leuten. Hm. Da haben wir vorzugsweise gekifft und versucht, nicht verprügelt zu werden. Wir waren viel im Proberaum. Ich habe einfach super viel Zeit mit meinen Freunden. Wir hatten einen riesigen Freundeskreis bei uns damals. Also jetzt mit 15 Jahren Abstand würde ich es dann doch als Bekanntenkreis bezeichnen, aber früher war das schon alles Freunde. Ja. Und das war auch eine richtig starke Zeit. Also wir waren alle ziemlich lost, aber glücklich, ja.
Aber glücklich, ja. Mhm. Ja, ich hatte damals, das war das Coolste für mich, ich hatte damals einen eigenen Roller, konnte überall hinfahren. Also
ja, überall. Die Rolle hatten bei uns halt wirklich nur so die richtig unangenehmen Leute, ne? So die ja, hatten ich dicke Helly Hansen Jacke und haben dich an der Tankstelle vermöbelt so.
Nee, ich würde auch sagen, dass ich unangenehm war, aber nicht in die Richtung, sondern einfach cringe. Also ich war verdammt cringe da. Also ich bin immer noch cringe, aber
du hattest das so ein Herkules Moped.
Nee, das wäre ja cool gewesen, ohne Scheiß, so ein Herkules. Ich wollte damals immer, mein Onkel hatte in seiner Garage so eine rostige alte Schwalbe. So ein DDR-Ding. Und ich wollte das eigentlich immer haben, aber ich war auch viel zu faul, das Ding einfach zu restaurieren. Deswegen habe ich es nicht gemacht. Und hab mir dann so eine Plastikschüssel geholt. Auch keine coole Plastikschüssel. Nicht hier Peugeot Speedfight oder wie die Dinger heißen, die coolen Kids gefahren sind. Nein, nein.
Streetfight, Alter.
Irgendwie. Nee, Speedfight. Streetfighter. Die hießen Speedfighter.
Keine Ahnung, ey.
Hadouken. Irgend so ein Off-Brand-Ding. Ja. Keine Ahnung, und bin damit halt durch die Gegend geguckt, aber hatte einen coolen Auspuff. Das sage ich auf jeden Fall. Ja. Einen coolen Auspuff. Waren halt nur 30 km/h, das war das Problem. Hat sich halt, kannst du noch so cool aussehen, überholen sich ja doch immer alle.
Aber Mofa-Führerschein haben doch auch nur die gemacht, die unbedingt mit dem Mofa dann in den McDrive fahren wollten, oder? Mhm. Um cool zu sein.
Habe ich nicht gemacht.
Aber wir haben auch ungefähr zu der Zeit, ungefähr zu der Zeit muss es gewesen, haben wir ausprobiert, zu fünft zu Fuß in den McDrive zu gehen und so zu tun, als würde man in einem Auto sitzen, was die Leute nur nicht sehen können. Und das kann man doch sehr gut choreografieren auch. So, dass dann gesagt wird, ey, mach mal Radio leiser. Und dann dreht der rechts neben dir, dreht der so. Das
ist unser Bootmobil.
Die haben sich unser illustres Schauspieler, glaube ich, 5 Minuten gegeben und dann gesagt, so, ey, verpisst euch jetzt einfach hier, ey.
Bei mir war das nur die Zeit, in der man so Flashmob-Bestellungen bei McDonald's gemacht hat. Kennt ihr das noch?
Jo, ey.
Wo wir dann irgendwie ich war damals ein super braver Junge und habe natürlich in der katholischen Jugendgemeinde viel gemacht. Und dann war das Lustigste, was man halt machen konnte, sich mal irgendwie mit 50 Mann in einem Wochenende treffen und zu Mc's um die Ecke fahren. Hab da mal 100 Cheeseburger! Ja. Und dann siehst du, wie Mitarbeiter da auf dem Land halt schwitzen, weil sie haben halt nicht für
100 Cheeseburger. Scheiße, die Jugend ist wieder da.
Ja, stehst halt mit 50 Leuten in dem Laden und verlangst halt Cheeseburger. Das ist halt so das, was du halt machst, ne? Ja, aber es ist halt eine wilde Zeit, war's. Das können wir auf jeden Fall sagen. Eine Zeit der Ausschweifungen, ja. Aber was habt ihr, ich meine, wir waren ja, ne, also so wie ich das ja auch unseren letzten Gesprächen, letzten Folgen so ein bisschen gehört habe, waren wir auch alle Teil gewisser Jugendkulturen, Subkulturen. Was habt ihr damals so getragen? Weil ich will unbedingt darüber reden, wie scheiße ich damals aussehe. Deswegen, aber lasse ich euch jetzt den Vortritt. Mike, komm, hau mal raus.
Also ich weiß es jetzt nicht, ob es genau 2006 war, aber das war so ungefähr die Zeit, es kann auch ein Jahr später gewesen sein. Auf jeden Fall Schweißband.
Geil. Von EMP noch, ne, mit dem.
Nee, ich hatte schon so ein Puma Schweißband, aber das habe ich mir so bei Enter Shikari abgeguckt, die zu dem Zeit ja auch gerade sich so dann formiert hatten. Halt irgendwie eine Cap auf jeden Fall auf. Irgendwie Trucker Caps, warum auch immer.
Ja.
Aber dann auf der Trucker Cap noch ein Button drauf. Und dann irgendwie irgendwas, womit man moschen konnte. Das ist irgendwie so ganz bizarr. Also das war auch die einzige Phase, die ich so richtig mitgemacht habe. Ich sah eigentlich sonst immer so aus, wie ich auch heute aussehe, glaube ich. Aber da bin ich so ein bisschen aus der Rolle gefallen.
Okay. Tilo, wie war das bei dir so? Warst du so ein harter Junge?
Ich krieg das zeitlich nicht mehr ganz hintereinander.
Hat die Zeit ihre Spuren hinterlassen, ja.
Nee, Schweißband bin ich, glaube ich, dabei. Ansonsten war ich so voll zwischen irgendwie so Skate-Dings und Emo-Screamo-Phase gefangen. Also ich sah insgesamt einfach echt unangenehm aus. So.
Unangenehm trifft es sehr, sehr gut, ja.
Chucks auf jeden Fall auch.
Chucks
Chucks oder halt irgendwie diese karierten Vans, die
Slip-ons. Victory. Ich hatte schon so, ja doch, ja.
So
Deichmann. Nee, da war ich schon eher so Skate-mäßig unterwegs bei Schuhen.
Ich war halt so mehr so auf dem Trip, so nachmachen von Deichmann, diese Victory-Schuhe. Oder aber, da war ich ganz stolz drauf, Rockstar-Schuhe. Also von dem Energy-Hersteller, Rockstar. Gab's mal so eine Kollabo mit irgendeinem, ich weiß gar nicht mehr, was es war. War das jetzt Ednis oder sowas? Keine Ahnung. Mhm. So eine Kollabo. Hab ich getragen, wie so richtig, also war ich richtig stolz drauf, wegen so beschissenen Rockstar-Schuhen.
Ich weiß noch, wo du das gerade sagtest, Mike, mein ehemaliger Gitarrist, der Jonas, der hatte auch so eine die klassische schwarz-weiße Trucker-Cap, ne? Also mit weißer Fläche.
Ja.
Da dann auch irgendein Button. Und dann hat er sich mit Edding das Wort Emo, also Emo, in Lautschrift draufgeschrieben. Und ich fand's super cool.
Ein Hit, auf jeden Fall ein Hit, der Typ. Ich bin
ja, ich fand begeistert. Das, ich fand das eine gute Idee.
Ja. Oh. Ich muss sagen, ich war da so in dieser Wechselphase. Also quasi, ich bin von den Silber Baggy Pants zu diesem komischen neuer Metalhead Stil gewechselt. Könnt ihr euch das so vorstellen? So, weißt du, so ganz viele ganz unnötige Lederarmbänder, eine Uhr, die auch auf so einem Lederarmband drauf ist.
Geil, unangenehm.
Mehrere so Nietengürtel, die so halb runterhingen. Also es war so ich war noch nicht so voll da. Ich war noch nicht so voll da. Aber so auf dem Weg dahin.
Ja. Wer konnte mit, also ganz ehrlich, da gab's dann irgendwie, da hatte man diesen einen Nietengürtel mit diesen flachen, ne, diesen quadratischen, und dann so nur vorne quasi eingeschnürt, so dass es so richtig schön unterm Arsch hängt, dann der Kinderliebengürtel.
Genau.
Wer konnte damit bitte vernünftig sitzen, Alter? Ich nicht.
Der Trick war halt nie so weit zurückzusitzen, dass du auf den Nieten saß und dass die Nieten quasi vor der Sitzkante quasi waren. Das war der Trick dabei.
Ja, die Hose saß aber auch so tief, ey, ich saß teilweise nur in Boxershorts in der Schule auf dem Stuhl. Hose hat dann danach stattgefunden.
Die Zeit war wild, wirklich. Ich glaube, da hatte ich auch meine ersten Band-Shirts bekommen in der Zeit. Mhm. Aus dem Urlaub irgendwo in Südtirol, habe ich, glaube ich, mal erzählt. So richtige Secondhand-Bootleg-Shirts von System of a Down. Irgendwie mit dem Albumcover von Toxicity vorne drauf. Mhm. Und hinten irgendwie eine Lyric von denen. Habe ich immer noch das T-Shirt. Ist immer noch im Schrank hinten bei mir.
Ey, mein erstes Band-Shirt war von For Lynn.
Geil, Alter. Boah, Junge, For Lynn.
Geil.
For Lynn. Also da war das Logo und das war wirklich ein gutes Logo immer, fand ich. Und dann stand da You Know Nothing drunter. Ja, fand ich
sag cool. Sag mir, dass du ein Emo in Deutschland warst, ohne mir zu sagen, dass du ein Emo in Deutschland warst. Ne? Frau Lynn, sorry, kommst nicht dran vorbei. Kamst du einfach nicht dran vorbei.
Wobei es natürlich auch Crossover war. Ne? Das ging so ein bisschen.
Ja, aber komm, also jetzt mal bitte. Ja, also kannst du mir nicht erzählen, kein deutscher Teenager zu der Zeit, der ein bisschen alternativ war, hat nicht Frau Lynn gehört. Also bitte.
Ich weiß es gar nicht. Waren die so bekannt?
Ich das war das totale Phänomen. Ja, die waren überhaupt nicht. Die
hatten schon krassen Hype zwischendurch.
Die waren auf MTV und so im breiten Spektrum gar nicht so bekannt. Mhm. Aber ich kann mich auf diverse Leute erinnern, die gehört haben. Auch unterschiedlich, unabhängig voneinander einfach. Weil, keine Ahnung, irgendwie kamen die immer dann, ja, voll in höre ich, ist geil. Ja.
Mhm. Okay. Krass. Doch, die liefen schon viel so auf Viva Plus und so.
Ja, ja. Ich erinnere mich auch nicht mehr wirklich dran. Ne?
Doch, voll.
Ja. Genau, aber weil wir jetzt gerade bei Viva Plus sind, wir haben jetzt so über Klamotten und wir haben wieder alte Männergeschichten ausgepackt, wollen wir aber auch über Musik reden. Und das ist auch der Grund, warum wir ausgerechnet das Jahr 2006 ausgesucht haben, weil einfach so verdammt, 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 verdammt viel, wie nennt man das, so krasse Alben raus sind, die auch heute noch einen unglaublichen Wert haben eigentlich in so einem Katalog, in der Diskografie der jeweiligen Künstler. Ich würde ganz gern einem von euch den Vortritt lassen. Thilo, du warst so hyped auf ein paar, deswegen gerne fang du mal mit einem an, was du so hervorstechen möchtest als Album.
Ja, also man kann das nicht vernünftig priorisieren jetzt.
Ja.
Aber für mich ein Meilenstein, auf jeden Fall Define the Great Line von Under Oath, die ich auch mit dem Album erst so richtig angefangen, also erst so kennengelernt habe. Jetzt im Nachhinein finde ich den Vorgänger, They're Only Chasing Safety, deutlich geiler. Mm-hmm. Aber irgendwie gab's super wenig Bands, die Mucke gemacht haben früher. Beziehungsweise hatten Under Oath immer schon so ein, also zumindest mit den Alben damals, das war so, ach, das war einfach so ein ganz eigener Sound. So, auch mit dem DJ-Kram immer dabei und wie der Typ so die Gitarrenriffs schreibt, die ja irgendwie gar keine Riffs sind, sondern ganz oft einfach nur irgendwelche Akkorde, die geschrammelt werden, um Atmo zu erzeugen. Hm. Bis heute ist der, wie heißt denn der Shouter nochmal? Chamberlain oder so?
Ja, Spencer Chamberlain.
Einer meiner absoluten Lieblingsshouter so. Weil das so viel Energie hatte damals. Ich habe das echt gehört so, weiß noch, mit meinen Jungs im Proberaum oder im Wohnzimmer irgendwie. Ich dachte, boah, Alter, wie fett ist das denn, Alter? So. Also They're Only Chasing Safety davor ist halt so ein absolutes Hit-Album, so. Aber auf Define the Great Line sind auch Songs, die für mich bis heute so durch und durch Under Oath sind. Und das sind von der Platte ganz konkret für mich You're Ever So Inviting, Moving for the Sake of Motion und wahrscheinlich der bekannteste von der Platte Writing on the Walls.
Ich würde fast behaupten, es ist der bekannteste Song der Band überhaupt, oder?
Nee, ich glaube, der bekannteste müsste irgendwie A Boy Brushed Red Living in Black.
Oder Reinventing Your Exit ist auch relativ bekannt.
Ah ja, okay.
Ja.
Die sind aber beide vom Vorgänger. Ja. Auf jeden Fall richtig, weiß ich nicht. Ich habe danach voll den Kontakt zu Underoath verloren. Irgendwie, ich fand die Sachen danach nicht mehr stark. Die haben jetzt übrigens auch heute eine neue Single rausgebracht.
Halleluja.
Halleluja.
Ja, die war aber nicht so Halleluja. Also die war fand besser als die so andere, gut. Die kam davor. Die fand ich richtig kacke. Aber halt, Define the Great Line und der Vorgänger, das sind einfach bis heute für mich Platten, die kann ich jeden Tag hören. So, weil ich die einfach geil finde. Ja. Übrigens wollte ich mir wirklich abgewöhnen, geil zu sagen, weil ich es ganz unangenehm finde. deswegen achte ich da selber zurzeit
sehr gut.
Voll drauf.
Sehr gut.
Ich finde es ganz, ganz unangenehm. Ich brauche ein cooles, anderes Wort.
Korall.
Also, das ist stark.
Korall.
Korall, Alter.
Richtig Korall.
Premium nice.
Lit. Sag einfach Lit, kommt auf jeden Fall authentisch rüber.
Nee, ich möchte nicht anfangen, Lit zu sagen. Auf gar keinen Fall.
Ja, Mike, mach doch gerne weiter. Entweder weiter zu Underoath oder gerne auch was du gerne noch herausstechen möchtest.
Ja, Thilo hat eigentlich alles zu Underoath gesagt. Für mich auch eine Band, zumindest damals. Ich fand das Nachfolgealbum, fand ich eigentlich auch noch ganz gut.
Leute, wir können jetzt nicht hier über Alben sprechen und immer wieder sagen, na gut, danach waren sie und davor waren sie eigentlich besser.
Nein.
Wenn das aber die ganze Prämisse dieser Folge ist.
Weil Thilo das danach...
Das ist ja,
aber
ich finde, ja in Kontext einbetten.
Eben, okay. Aber ich fand Define the Great Line fand ich auch krass, aber ich habe die tatsächlich auch gar nicht so albenweise gehört zu der Zeit, sondern ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich von denen halt ausgewählte Songs irgendwie immer auf dem MP3-Player hatte und die liefen halt irgendwie immer, aber für mich war das so dieses Wütende, also die waren halt einfach immer eine Ecke fieser, krasser als halt vergleichbare Bands zu der Zeit. Selbst halt irgendwie sowas wie Alesana oder so, die dann halt eher so ein bisschen cringy auch immer dahinter hatten. Bei Underoath war das halt
war scheiße gegenüber Underoath.
Ja, ey, scheiße will ich jetzt nicht sagen. Aber
ich finde Alesana auch geil tatsächlich.
Aber Underoath hatten halt eigentlich immer, die konntest du eigentlich nie, also sie waren nie so, dass man denen irgendwas absprechen konnte. Also weder musikalisch noch halt so von der Härte her oder so. Gut, ich stehe jetzt nicht auf diesen ganzen christlichen Hintergrund, den die da wieder haben, aber das ist nur so am Rande. Musikalisch fand ich die immer fett.
Ich finde, den kann man beim Hören aber auch gut ausblenden.
Kannst du auch. Ist halt, wenn man sich so ein bisschen mit dem beschäftigt, dann ploppt das halt auf. Aber was mich zu der Zeit, da haben wir ja in einer der letzten Folgen auch so ein bisschen drüber gesprochen, AFI oder wie Thilo gerne sagt, AFI.
AFI.
AFI. An die kommt man eigentlich nicht herum, vor allen Dingen, wenn man sich so ein bisschen die Zeit an sich anguckt. Wir sind halt irgendwie so ein bisschen, ich weiß es nicht, sind wir mitten in der, aber ja doch, eigentlich schon. Wir sind schon ziemlich in dieser New-Emo-Phase, Scene-Phase, Post-Hardcore, alles, was
da so... Wo die so langsam schon erwachsen wurden, ne?
Ja, yeah, genau, deswegen war ich gerade nicht sicher, aber das war schon...
muss ich gerade mal einwerfen. Ist das wirklich die, wo die erwachsen wurden? Weil für mich wäre jetzt diese Scene-Phase erst in den 2010ern gewesen, so.
Nee, da war das... Nee, also das war schon...
So, weißt du, so Sachen wie Attack, Icy Stars...
ja, aber das kam...
Ja, aber das war ja nicht mehr Emo, das war ja irgendwie eine ganz
andere Mucke. Das ist für mich aber diese Scene-Phase. Und ich trenne das immer. Diese wirkliche Emo-Phase war das davor, was ich jetzt auch mit Underoath und Dashboard Confessional und sowas halt...
Wobei ich möchte hier gerne immer noch den Disclaimer setzen für alle, die irgendwie auch ein bisschen so über 30 sind und sich jetzt sofort wieder... vor Wut den Kopf gegen die Wand schlagen. So, ja, wir wissen, dass es auch Bands gibt, die Midwest Emo und so vorher gemacht haben. Wir benutzen jetzt einfach mal den allgemeinen Terminus.
Ich weiß auch, was Screamo ist. Also wirklich for real Screamo. Nicht das, was die Medien oder irgendwelche Arschlöcher, die dich damals gehänselt haben, gesagt haben, du hörst. Also
ja, ja, also wir nennen es jetzt einfach platt Emo, so wie das halt in der Popkultur halt einfach auch verwendet wird. Genau, würde ich auch sagen. Naja, also Mitte 2000er hattest du halt wirklich auch, das war so im Mainstream angekommen. Das war halt auch, da kann ich mich auch super dran erinnern, parallel halt auch mit Billy Talent, die Billy Talent 2, die nämlich auch in dem Jahr rauskam.
Ja,
klar. Das lief tatsächlich rauf und runter. Und das war halt dann auch mit so mit Surrender und das war halt so eine
im Grunde wurde der, also das, was vorher so der Emo für uns war, jetzt allgemein gesprochen, dass, also einige Acts wurden halt auf einmal so poppiger und Mainstream, beziehungsweise haben das halt versucht, so.
Genau, und du hattest
und
dann.
Da, und da fällt December Underground ja auch voll mit rein.
Genau, also vor allen Dingen mit Miss Murder. Also,
das ist das Album, ne? Okay,
das ist die ganze Zeit
überlegt.
Genau, ja. Bis heute der erfolgreichste Song,
ja,
bei weitem nicht der beste. Leider werden die trotzdem immer nur in dem Kontext genannt. Aber was ich noch sagen wollte, du hattest halt aber auch, da kann ich mich auch super dran erinnern, bei H&M oder so, irgendwie so schwarz und rot und weiß, so irgendwie war das so diese Optik und dann mit Kirsch in einem Ohrringen und sowas. Alter. Und irgendwelche Haar, wie nennt man das, nicht Haarreifen, aber so, weiß ich nicht. Und dann halt alle, jeder zweite hatte schwarze Haare und so. Und irgendwie, das war dieses Ganze und das wurde halt dann auch von den Bands aufgegriffen und wieder zurückgespielt. So.
No joke, aus der Zeit, ich habe eine Kollegin, die Grüße gehen raus, wenn sie das hört. Wir haben auch mal drüber gesprochen und sie ist halt total so eigentlich mehr so in die Techno-Ecke nachher rübergegangen, ne? Also sehr in diese Rave-Geschichte. Und sie hat mir Bilder von damals gezeigt, also das ist original aus der Zeit, weil es einfach so viel Emo-Einfluss hat, ne? Die Frisuren von den Mädels hatten halt auch durch die Bank immer diese Pony-Frisuren, also selbst wenn die nicht Emo waren. Bei den Kerlen, alle haben irgendwie eine Anzugweste über einem T-Shirt getragen, was ich nicht verstanden habe.
Ja, aber das selbst war früher schon unangenehm, Alter.
Ja, aber das war damals schon, ne, aber es haben aber so viele gemacht und das auch diese Weste ist ja so ein bisschen aus dem Emo rausgekommen, ne, wo dann irgendwie auch Hemden mit Krawatten angezogen worden im Emo, aber halt die Hemden nicht in die Hosen gesteckt worden sind. Oder auch Green Day mit ihren schwarzen Hemden mit der
roten Krawatte.
Ne, das ist alles so dieser Style, der sich dann mit mit in den Mainstream halt transportiert hat, das, was der Mike gesagt hat. Das ist schon nah dran, ja.
Die dachten wohl, das heißt mit Weste, Emo.
Mit Weste. Geil. Der war richtig gut. Der war richtig gut, Emo.
Ja, nee, also du hattest, also ohne da jetzt so ganz ins Detail zu gehen, aber du hattest ja auch zu der Zeit also Bands wie Aesthetic Lullaby oder so.
Voll geil, Alter.
Und Aiden und sowas, die haben das halt auch schon krass in diese Richtung getrieben, ja, irgendwie. Ja. Und was für mich aber auf jeden Fall, oder Hawthorne Heights war, ne, zu dem
Ohio Zeitpunkt. Ohio is for lovers.
Genau. Und aber so für mich wirklich wichtige Alben in dem Jahr, die ich auch alle irgendwie auf CD habe, ist December Underground, aber auch Phobia von Breaking Benjamin.
Boah,
wahnsinnig gutes Ding. Habe ich jetzt auch letzte Tage noch mal wirklich so mir vor Augen geführt, dass das jetzt echt schon 15 Jahre alt ist.
Das ist der, wo Diary of Jane auch
drauf ist. Genau. Das ist der, womit die halt wirklich krass Erfolg gehabt
haben. Das ist auch in meinen Augen das absolut stimmigste Album von denen. Also so im gesamten Play. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand, die Alben davor hatten auch coole Sachen. Cold und sowas auch cool. Auch die neueren Sachen waren nicht schlecht, aber ich finde, Phobia war von den gesamten Tracks waren die in sich besser geschlossen.
Ja, oh, leg dich nicht mit Breaking Benjamin an, ey.
Ja, ich überlege gerade, nee, ich glaube, da stimme ich dir sogar zu. Also die Alben davor sind, das ist so eine Band, die hat eigentlich selten was Schlechtes gemacht.
Das sage ich nicht. Schlecht sind sie auf keinen Fall.
Nee, aber das ist auch beeindruckend. Vor allen Dingen, weil Benjamin Burnley, der Sänger, hat ja auch zwischendurch einfach mal die komplette Band ausgetauscht. Der ist ja mittlerweile eigentlich nur noch das einzige Gründungsmitglied.
Ja, ja.
Aber trotzdem einfach straight so bei der Mucke geblieben. Das ist halt das, was ich auch vorhin meinte, so Papa Roach, die halt einfach was Neues machen, während Breaking Benjamin halt genauso klingen, mehr oder minder wie früher.
Ja.
Aber Phobia ist auf jeden Fall auch in dem Jahr so ein Album gewesen, cool, was ich ohne Ende gehört habe.
Tilo, ich habe dich eben im Briefing vorher gesagt, das möchte ich ankündigen, weil ich dann eine super Anekdote habe, aber du wolltest unbedingt auch über Sausin oder Seocean oder was auch immer du dir jetzt aussprechen möchtest, sprechen über das gleichnamige Self-Titled Album. Und bevor wir das tun, möchte ich ganz kurz mit euch mich auch was erzählen. Ihr wisst ja, dass ich ja sehr TikTok-affin bin, ja. Und es gab tatsächlich jetzt in den letzten Monaten eine hitzige Diskussion über Saoshin oder Saosin, wie dieser Name wirklich richtig ausgesprochen wird. Weil es gab auf einen TikToker. Ja, pass auf. Es gab einen TikToker, der halt in diesem Bereich, in dem wir uns befinden, halt immer ganz gerne ein paar Bands so hervorstechen möchte, gerade junge Bands. Aber er macht auch immer diese Rückblicke, ne? Dann sagt er jetzt so, yeah, you remember Saoshin? Und das war halt so dein Video, das fing so an. Und es gab halt hunderte von diesen Stitches, von diesen Duets, ne, mit dem Typen, wo alle sagen, Saoshin? Saoshin? They're named Saoshin? Und konnte keiner fassen. Und dann meinte er halt in der Response, nee, ich sag das schon richtig. Und hat halt einen Clip von ganz, ganz früher gezeigt, von deren Anfängen, wo der damalige, oder ich glaube immer noch Sänger, Anthony Green.
Ja.
Den in einem Interview ausspricht. Und alle waren total geschockt, dass die so heißen, weil alle haben die Saoshin oder Saoshin oder sowas ausgesprochen. Also es war total krass, wie das da bei TikTok zumindest im alternativen Bereich so die Welle gemacht hat. Genau diese Story hinter dem Namen. Und ich wollte da vernutzt, als Tilo eben genau den richtigen Wortlaut genommen hatte für den Namen.
Saoshin.
Saoshin, ja genau. Ja,
ist, glaube ich, japanisch und heißt kleines Herz.
Krass. Mag sein, weiß ich nicht, aber es ist halt so krass, dass das hat halt wirklich, genau wegen diesem Album, ne, haben die halt, also ist es bei TikTok so durch die Decke gegangen, genau wegen dem Video dazu. Aber ja, jetzt zurück zum Album. Ich wollte, dass du darüber sprichst und
aber ich knüpfe da voll dran an, dass ich kann mich noch an lebhafte Diskussionen erinnern, wo über die Aussprache dieses Bandnamens irgendwie debattiert wurde. Ja, Saoshin hat sich dann, irgendwie hat es rausgefunden damals.
Ja.
Und ja.
Ja, und jetzt 2021 ist es wieder hervorgekommen.
Ist halt auch so ein richtiges Hit-Album von ja, damals.
Total. Also,
das ist so, das knüpft vom Feeling noch so voll an die Sachen vorher an, die ich auch immer noch sehr liebe, so Songs wie Seven Years zum Beispiel oder I Can Tell. Die waren halt irgendwie noch sehr viel schrammliger. Also die Platte war natürlich viel dicker produziert. Hm. Aber es war vom Feeling und natürlich auch krass durch die Stimme. Die ist ja super einzigartig.
Ja.
Das sind aber einfach Hits. So, das sind halt richtig gute Pop-Songs, Pop-Rock-Songs. Und ja, krass. Also ich habe die jetzt noch mal gehört im Zuge der Vorbereitung der Folge und dachte mir, Alter, da ist jetzt auch kein Song drauf, den ich scheiße finde, so. Und das, ja, ich weiß auch nicht. Also, da sind auch Songs, die einfach sehr viel früher mit mir gemacht haben. Und da haben wir ja schon mal länger drüber gesprochen. Songs, die dich dann auch so geil wieder zurückwerfen in Situationen und Szenen und Erinnerungen. Ja, und mein trauriges, vollpubertäres Ich ist natürlich auf Songs wie You're Not Alone total angesprochen.
Ja, Mann, ja, Mann.
Ja. Aber auch Voices, absoluter Hit. Sleepers mag ich auch super gerne von dem Album. Ja, und das kannst du so durchhören. Das ist einfach gut. So.
Ja.
Und für mich auch einfach voll das Brett aus diesem Jahr. Ja, also ich würde jetzt am liebsten direkt überleiten, weil wir können es nicht auslassen. Also vielleicht will Mike das auch einfach übernehmen, kurz was zu Alexis on Fire zu sagen.
Ja,
können wir nicht auslassen. Da kriegen wir auch richtig Ärger.
Richtig Ärger.
Das stimmt. Und ich habe gerade, während du gesprochen hast, noch mal ganz kurz mich rückversichert, was halt noch so rausgekommen ist. Wir haben halt für die Zuhörer HörerInnen, wir haben halt uns im Vorfeld einfach mal so eine Liste angefertigt. Und die ist schon relativ lang, aber halt auch bei weitem noch nicht vollständig. Und wie ich hier gerade zum Beispiel noch feststelle, haben wir gar nicht die Audioslave Revelations da drauf und solche Sachen. Ja, hat mich jetzt gerade auch überrascht. Das wollte ich nur reingeworfen haben, bevor ich das vergesse. Ja, Alexis on Fire, Crisis, also auch ein Überalbum. Also auch mit so Hits, die bis heute einfach auch noch Bestand haben. This Could Be Anywhere in the World zum Beispiel. Keep It on Wax, Bald Frogs. Keine Ahnung, das sind alles so Songs. Ich kann gerade gar nicht beurteilen, was alles davon eine Single war, weil das sind für mich alles so Dinger, die weiß ich, gehe über die Tracklist und die poppen sofort alle auf, weil so von wegen als ach geil, das war ja auch noch da drauf.
Ich glaube, Singles waren Bald Frogs kam raus und This Could Be Anywhere in the World auf jeden Fall.
Ich meine auch, ja, genau.
Aber weil die auch irgendwie alle so catchy sind, die haben halt alle auf jeden Fall Potenzial, Single gewesen zu sein. Also auch der Opener, ne? Drunks, Lovers, Sinners and Saints.
Ja.
Der schmeißt dich auch so mit so richtig geil guter Laune, Alexis on Fire Vibe in diese Platte rein, finde ich.
Ja.
Und du hast dann aber trotzdem auch so, so Songs, die voll an die Vorgängerplatte irgendwie noch anknüpfen mit irgendwie To a Friend zum Beispiel.
Genau, ja.
Ne, der so einfach diese geile Mischung ist aus irgendwie viel Geschaute, aber auch ganz viel Dallas Green. So. Ja, also ich kenne auch wenig Bands, die so eine geile Mische hatten, irgendwie aus diesem absolut rotzigen Schauter, der sich ja auch wirklich nicht gesund anhört teilweise.
Und nee, überhaupt halt einfach, nicht. Da wird mir ganz halt anders, wenn ich ihn höre, ganz ehrlich.
Alle Engel in einer Stimme zusammengefasst, Dallas Green so.
Mm, ja, also, das ist heftig. Krass. Wirklich. Der Kontrast ist ja sehr groß.
Aber das macht's halt aus und das funktioniert so geil bei Alexis on Fire. Ja, ja.
Ist aber auch ein Beweis dafür, was du vorhin meintest, da wo sie halt so ein bisschen erwachsen wurden. Crisis ist für mich auch so eine Platte, die fühlte sich auch immer noch ein bisschen erwachsener an. Also danach ging es ja noch weiter mit Old Crows, Young Cardinals, aber die war auf jeden Fall vom Feeling her auch schon mal noch so ein Step in diese Richtung einfach, ne?
Cardinals ist so ein geiler Song, immer noch.
Ich finde Crisis ist voll, auf jeden Fall. Ich finde, Crisis ist auch stellenweise ein bisschen düsterer
als
die Sachen vorher. Ne, weil das war halt auch viel so Happy Hardcore-Zeugs halt.
Moment.
Ja, Erwachsener trifft's vielleicht.
Happy Hardcore wäre jetzt was anderes gewesen in meinem Buch, aber nicht. Die Jungs aus Rotterdam wissen Bescheid. Ist egal, mach weiter, sorry.
Okay. Ja, kann auch gut sein, dass ich wieder als vergriffen habe im Wortlaut.
Mach mir erstmal ein Bier auf. Ey.
Aber vielleicht, das ist jetzt eine Theorie von mir und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Crisis-Album nie wirklich gehört von denen. Ich kenne halt klar Anything in the World und natürlich auch den Nachfolger da, Young Cardinals, die den Song. Aber ich würde behaupten, mein Empfinden, was ich Alexis on Fire anrechnen würde, das ist so der Beginn oder das so der Predecessor von dem, was wir heutzutage Melodic Hardcore nennen würden. Weil die Gitarrenläufe, auch Anything in the World, es ist halt jetzt nicht so Standard-Hardcore, es sind halt schon eigene Beats ein bisschen, aber es hat halt dieses leichte Gefühl von Hoffnung, dieses etwas größer, ne, ab jetzt wird's geil bei dir im Leben, aber es hat halt trotzdem auch so ein bisschen die Edge und die Rohheit, die man so aus dem halt Melodic Hardcore kennt. Und ich denke, viele Bands aus dem, die sich jetzt dieses Genre halt bedienen, werden sicherlich Alexis on Fire als eine ihrer Haupteinflüsse sehen. Also das kann ich mir gar nicht anders vorstellen im Endeffekt. Jetzt möchte ich will euch eigentlich bei eurem Alexis on Fire Fangesäusel nicht da unterbrechen, aber ich muss auch ein bisschen mal mein Fangesäusel rausholen noch, weil 2006 war auch ein verdammt gutes Jahr für das, was wir heutzutage immer noch als Metalcore bezeichnen. So dieser, also der anscheinend journalistisch Fachterminus wäre nämlich New Wave of American Heavy Metal mit den quasi Vorreitern sowas wie Lamb of God und den Vorreiter und Machine Head und sowas, die ja schon in den 90ern sehr diesen metallischen Hardcore gepflegt haben oder Hardcore oder Metal mit sehr viel Hardcore Einfluss, sagen wir es mal so. Und 2006 kamen halt wirklich viele Alben raus, die quasi diesen Marker auf diesen Sound gesetzt haben, was es dann im Endeffekt geworden ist. Dieses sehr melodische, aber auch Hardcore-lastige. Da war zum einen, denke ich, die größte Galionsfigur von allen, Killswitch Engage mit As Daylight Dies dabei. Ich glaube, das ist deren erfolgreichstes Album. Drittes Album, zweites mit Howard Jones, hat so viele Hits drauf. This is Absolution, The Arms of Sorrow, My Curse. Also Wahnsinn. Hier This Fire, das Holy Diver-Cover von Dio.
Wo ich mega geil.
Immer noch geil und ich muss immer schmunzeln, wenn ich drüber nachdenke, dass die ganzen Oldschool-Metalheads damals so gehasst haben, dass diese junge Schreihalsband dieses Lied gecovert hat und Dio angerührt hat.
Kann mir vorstellen.
Wenn wir jetzt drüber nachdenken, gehören ja eigentlich Killswitch Engage zum alten Eisen und die Fans zum alten Eisen beschweren sich jetzt über die neuen Jungen mit ihren komischen Trap-Beats. Und total geil, wenn man sich das so vorstellt. Von All That Remains, The Fall of Ideals mit den Songs Six und This Calling, auch absolute Banger.
Mhm. Absolute Hymne auch.
Ey. Durfte in keiner Disse fehlen, wenn es um Metalcore ging. Dann habe ich gerade noch rausgesucht von Unearth, Part 3, wie hieß es jetzt? This is the Fire oder so, wie hieß es? Super krasses Album mit Gillis drauf. Geiler Song, wirklich ein geiler. In the Eyes of Fire, Part 3. Super geiler Song, geiles, oder Gillis, oder wie es heißt. Geiles vor allen Dingen. Geiles. und auch, das ist so eine Band, die jetzt ihr Comeback feiert tatsächlich, die auch schon eigentlich wieder gesagt haben, wir machen Feierabend. Shadows Falls. Die haben damals das Album Fallout from the War rausgebracht. Auch so eine richtige, ja, das ist auch so ein Urgestein in dem Bereich. Und voll. Lustig, so die Welpen zu der Zeitpunkt, da würde ich jetzt als nächstes drauf kommen, die Welpen zu dem Zeitpunkt waren tatsächlich Bullet for Valentine, die mit dem Album das kann man ja so bezeichnen. Ich meine, ja, die ich gerade erwähnt hatte, waren ja alle schon gestandene Größen in dem Bereich, wenn es man so nennen möchte. Und Bullet for Valentine, das war das erste Album, The Poison. Und der ist ja auch tierisch durch die Decke gegangen, dieses Album. Also da sind ja auch nur Hits drauf, wenn man es mal so wild möchte. All the Things Around Me, Tears Don't Fall, ne, war da auch mit drauf. Hand of Blood, war da auch Hand of Blood mit drauf?
Ja, ja klar.
Ja, ja.
Grüße an Henno, aber super krass. Also
mein Favorit war eigentlich immer For Words to Choke Upon.
Auch ein cooler Song, habe ich heute noch mal gehört. Richtiges, auch ein richtiges Brett damals.
Und, geiles Riff.
Voll. Keine Ahnung, das Lustige war ja irgendwie an Bullet for Valentine, ich weiß nicht, ob ihr das genauso erlebt habt, die waren ja eigentlich irgendwo zwischen Metalcore, Metal und Emo so angesiedelt, weil die ganzen Emos fanden die ja auch geil wegen ihren Texten, die waren ja sehr theatralisch und persönlich so, ne? Habt ihr das auch so empfunden? War das auch so ein Ding für euch?
Ja, das Ding war, ich habe die dann auch direkt auf dem ersten Mainstream haben die geheadlined.
Ach, krass!
Erstes Mainstream in Münster für ein Zwacko, das Ticket.
Oh, find's krass.
Und genau, die haben geheadlined und ja, boah, es war unangenehmes Rumgepose, muss ich sagen. Also es war so extra dick aufgefahren, so wie die Bühne aufgebaut war. Ja. Und boah, also das fand ich ein bisschen unangenehm. Musikalisch war das super. Und ich habe die Platte auch voll gefeiert zu dem Zeitpunkt. Aber da dachte ich mir, oh Jungs, so ein bisschen weniger reicht auch manchmal.
Ja. So. Ich kann mich noch daran erinnern, dass tatsächlich von denen auch Songs in normalem, ja nicht Radio, aber zumindest in der normalen Mainstream-ähnlichen Musik gelandet sind. Also Tears Don't Fall, kann ich mich daran erinnern, dass der auf jeden Fall auch auf Viva in der Hauptzeit gelaufen ist zum Beispiel.
Ja, da gab's eine Version ohne Shouts.
Ja. Genau. Und auch später noch Songs von denen, da das Nachfolgealbum hier Scream and Fire hatte ja auch zum Beispiel diese Ballade mit drauf, die ja auch 2008 kam das raus, Hearts Burst Into Fire. Das ist ja auch ganz normal.
Supergeiler Anfang, ey.
Ja. Die auch und Waking the Demon und hast du nicht, also die hatten da die ersten beiden Alben super stark unterwegs und tatsächlich halt wirklich so das. Ich muss tatsächlich echt lachen darüber, weil ich war 2010 auf dem Wacken und da war ich mit so einer Gruppe unterwegs, die waren halt alle eingefleischte Oldschool-Mettler, ja, und dann hat man da, ich war ja auch relativ jung, ich war der Jüngste in der Gruppe, dann haben die da philosophiert, was denn jetzt Metal ist und was nicht, also cringe pur. Und da kam halt auch noch das Thema Bullet for Valentine auf und alle so, boah, sind das Poser, sind die scheiße, ne, die scheiß Emos mit ihrem Geschrei. Und da war einer dabei, der meinte, ne, weißt du was, ich war mit meiner Tochter auf ein Konzert, die geben sich Mühe, die Jungs, die machen das schon. Wartet mal ab, die werden noch. Das wird richtig gut, was die da rausbringen noch. Ne, das war eine 2 Jahre nach Scream and Fire und ich habe keine Ahnung, wie das nächste hieß. Fever kam ja auch in dem Dreh rum. Und ich fand das so lustig, wie die darüber geredet haben, so despektierlich über diese Band, weil das halt alles nur Emos sind. Und heute denkst du so, es ist halt Standard-Metal. So.
Ja.
Dann eine Sache, die wollte Thilo ansprechen, auch ganz wichtig, so ein herannahender Trend, Deathcore. Und da gab es ja auch in dem Jahr 2 Releases, die ja, boah, da kann man ja gar nicht drum herum kommen. Einmal Bring Me the Horizon, Count Your Blessings. Und Thilo?
Osher Parrish, The Price of Existence.
Und da hast du gesagt, das wäre ein richtiger Brecher gewesen damals.
Boah, richtiger Brecher, ey. Alter. Die habe ich auch auf einem Mainstream, aber später gesehen. Und da wusste ich auch, warum die Gitarren so hochhängen haben. Also.
Weil
der das sonst nicht spielen konnte.
So am Zwirbeln waren die ganze Zeit, ne? So.
Ja, das war damals noch super neu. Für mich zumindest.
Ja, ja,
so,
ja.
Ne? Also die Mucke. Nee, The Price of Existence, richtiges Brett, die Platte, ey. Vor allem durch Songs wie Wage Slaves müsste der bekannteste sein. Aber meine absolute Empfehlung ist, There is no business to be done on a dead planet. Hatte ich sogar damals auf meinem MySpace-Profil, um Leuten auf den Sack zu
kriegen. Das ist der Song. Davon hast du letztens, hast du mal erzählt. Das war dein MySpace-Song.
Das war er nämlich, ja. Ja, richtig krass. Und Count Your Blessings war ja auch, also das danach war, ist ja einfach dieser Mega-Hype, der im Grunde bis heute anhält, um Bring Me The Horizon, ist ja damit losgegangen. So, ne?
Ja, absolut, absolut. Man muss überlegen, das war deren erstes Album, hatten vorher eine EP rausgehauen. Das war halt pur Deathcore. Und wenn du überlegst, das nächste Album war eigentlich schon wieder mehr Metalcore als das. Die voll haben sich ja so krass gewandelt.
Danach kam Suicide Season schon, ne?
Ja. Genau.
Und danach, 2008,
ja, das war ein krasser Unterschied. Krasser Unterschied.
Ja, genau. Und da kam danach There's a Hell. Ne, und dann, der Rest ist Geschichte quasi, kann man so sagen. Und lustigerweise habe ich gerade mal nachgeguckt, weil ich im Kopf hatte, das musste doch auch voll die Zeit gewesen sein, 2007 und 2005, also genau vor unserem Hauptthema quasi, vor und danach, kam auch beides sehr krasse Alben von Black Dahlia Murder raus. Also es war genau die Zeit, wo diese ganze Deathcore-Rutsche quasi dann losgelegt hat und gesagt haben, so jetzt machen wir mal, ziehen wir mal auf Anschlag und machen wir richtig Party. Ja, und Price of Existence, ich meine, diese Kuhglocke bei Wage Slaves ist ja
ikonisch.
Ja, es ist ikonisch. Es ist eigentlich, ist es total lächerlich, aber es ist halt ein übler Song. Also es ist halt ja,
super geil.
Wirklich, wirklich toll. Krass. Mike, hast du noch was? Nee, erzähl doch mal raus.
Ja, ich wollte sagen, dass wir haben ja alle so ein bisschen rumgefragt im Vorfeld, ja, ne?
Genau.
Was noch so rausgekommen ist. Weil vorhin schon hattest du ja Unearth erwähnt. Das hatte mir auch ein Bekannter, der Patrick, hatte mir das auch schon empfohlen.
Ja.
Genauso wie Death to Tyrants von Sick of It All.
Oh ja.
Und Huberstank haben wohl auch eine Platte damals rausgebracht. Every Man for Himself.
War das mit The Reasons? War das mit The Reasons?
Nee, ich glaube nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, Patrick, vielen Dank für die Anregung. Der Dominik hat Stone Sour mit Come Whatever May eingeworfen.
Jo,
das ist. Da sei auf jeden Fall Through Glass, ja, kennt, glaube ich, jeder, der Stone Sour auch nicht kennt. So.
Kennt jeder Mensch.
Ich würde dir, das ist der schlimmste Song dieser Welt. Sorry.
Ja?
Es ist halt der Rausschmeißer. Damals war das, also als ich 18, stimmt, pass auf, als ich 18 war das der Rausschmeißer in der Dorfdrisse, wo ich die Thekenkraft gemacht habe. Das war immer letztes Song um 6 Uhr.
Kannst du dann auch nicht mehr hören irgendwann.
Fuck dich irgendwann nur noch ab, dieser Scheiß-Song. Ja, wirklich.
Das
ja
war in der Realschule mein Zeugnis-Song.
Oh. Ihr hattet damals schon Zeugnis-Songs?
Ja, sicher.
Da bin ich dafür neidisch.
Dafür hab ich gesorgt.
Da geil bin ich neidisch. Das hätte ich gern gehabt damals.
Weil du ständig rausgeflogen bist und den Unterricht immer durchs Fenster verfolgen musstest von außen.
Da sitzt der Mike da im Regen mit der Hand an der Fensterscheibe. I'm looking at you through the glass.
I'm learning with you through the glass.
Wie dieses Kermit-Meme, wo dieser traurige Kermit an so einem Fenster sitzt und
ja, regnet genau, raus. Genau. genau das.
Und die liebe Mira hat noch In Flames Come Clarity eingeladen.
Ja, klar.
Hab ich jetzt keine Berührungspunkte, aber ihr vielleicht.
Super krass. Come Clarity mit Take This Life und Vacuum. Und ach, das ist eine, ich glaube, auch eine super, super wichtige Platte für die gewesen damals. Danach hat es ja so ein bisschen abgeflacht tatsächlich. Aber Come Clarity war wirklich das Ding. Da hatten die damals, da gibt's ein geiles Ding bei Take This Life. Kennt ihr auch die Band Soulwork?
Ja, klar.
Ja. Und es gibt halt da, genau zu dieser Zeit hat Soulwork, glaube ich, auch ein Album released. Ich weiß aber nicht, wie es heißt. Und bei Take This Life sind halt die Leute von Soulwork mit drin, glaube ich. War das so? Es ist, auf jeden Fall hatten die jeweils ein Video gemacht, wo es um Schneeballschlachten gar ging. Irgendwie In Flames einen Schneeballschlacht gemacht, da haben die gegen Soulwork, und das war halt immer aus der Perspektive von In Flames. Und dann hat Soulwork auch einen Song rausgebracht mit einer Schneeballschlacht. Das war halt immer alles mit, also im Video, denn aus der Sicht von Soulwork gegen In Flames. Total lustig. Ist damals auf YouTube ziemlich krass kursiert quasi, um die zu finden. Und, ja, geiles Album. Kann ich, höre ich immer noch gerne heute.
Take This Life funktioniert übrigens auf Partys nicht, habe ich festgestellt.
Echt nicht?
Nee, also ich habe auch gedacht, das ist ein absoluter Hit. Habe ich unter anderem in Berlin gespielt, im, wie heißt der? Nee, mal ist es der Kit Kat Club und mal ist es der andere, je nachdem, glaube ich.
Ja.
Ja, wir sind einmal da gewesen, wie auch immer. Da habe ich den auf jeden Fall gespielt, da sind alle rausgegangen. Das fand ich voll enttäuschend.
Obwohl, ich finde, das ist eigentlich ein Hit. Also,
ist das auch Ahnung. Voll, das ist total geil. Naja.
Ja. voll schade eigentlich, dass er da nicht so Anklang gefunden hat. Ich will gerade mal Video, das Album mal gerade aufgerufen, ist schon fett. Also das höre ich immer noch gerne, müsste ich eigentlich gleich nochmal hören, wenn wir fertig sind. Mike, deine Follower haben doch bestimmt, du hast doch auch noch was ganz anderes gemacht als Tilo und ich. Du hast doch so eine Umfrage gestartet quasi.
Genau, ich hab eine Umfrage gestartet, die mich auch so ein bisschen überrascht hat, muss ich sagen. Ich hab nämlich einfach ein paar Alben immer gegeneinander antreten lassen, um dann halt die Nutzer mal Nutzer und Nutzerinnen abstimmen zu lassen, welches sie denn besser finden. Unter anderem Breaking Benjamin mit Phobia gegen Billy Talent 2. 70% für Billy Talent. Mhm. Hätte ich nicht gedacht. Dann December Underground von AFI gegen Alexis on Fire mit Crisis. Da war es relativ.
Hoffentlich Alexis on Fire.
Relativ knapp. 59% für Alexis on Fire. Dann, den überspringe ich vielleicht mal. Da kommen wir nämlich bestimmt gleich nochmal zu. Killswitch Engage mit As Daylight Dies gegen Trivium mit The Crusade. Der kam nämlich ja auch raus.
Stimmt.
Da hat Killswitch Engage mit 74% gewonnen. Und jetzt noch zwei Alben, die auch sehr, sehr wichtig sind. Jeweils für die Band, aber halt, glaube ich, auch für, also zumindest für mich, für euch wahrscheinlich auch. Einmal My Chemical Romance mit Black Parade.
Stimmt.
Yes, ja.
Versus Rise Against The Sufferer and The Witness. Und was glaubt ihr
an
was,
My Chemical Romance gehen?
Ja, was glaubt ihr, was ist da rausgekommen?
My Chemical ich Romance.
Mein, ja, denke ich auch.
Wie viel Prozent?
Aber nicht, ich würde gar nicht denken, dass es so mega eindeutig ist.
Boah, ich kann dir keine spontan. Prozentzahl sagen, keine Ahnung.
Es ist tatsächlich auf die Stimme genau 50-50.
Nee.
Ja, krass. Hab mich krass. Auch ein bisschen überrascht, aber ja doch, tatsächlich.
Das ist auch schwierig, wenn da immer nur Lin und ich mitmachen.
Mit verschiedenen Accounts.
Ja, genau. Ja, ey, The Crusade von Trivium, klar. Hatte ich ja auch noch in der Liste stehen, habe ich komplett übersehen. Und stimmt, gehört auch sicherlich mit zu dieser Rutsche von Metalcore-Bands, die da super aufgegangen sind in der Zeit.
Ja, und das war auch einfach krass, weil dieser Typ einfach so krass war. Also man, der war ja auch so blutjung.
Damals. Ja, das war das zweite Album. Die haben ja
Da war man einfach neidisch irgendwie, oder?
Voll. The Ascendancy war von 2.5. Die haben also quasi 2.5 eins rausgebracht und dann 2.6 nochmal eins. Das war super nah beieinander. 2.5 war ja noch das hier mit, auch mit Roadrunner United und sowas, ne? Erinnert ihr euch?
Ja, ja.
Wo ich ja schon mal erzählt hatte, da war der ja gerade 19 oder so. Also 20, als The Crusade rauskam. Und ja, super heftig. Einfach super heftig.
Ich muss ja sagen, dass das die Band mit den hässlichsten Albumcover, ne?
Es ist halt pur Metal, ne? Junge. Es geht halt wirklich in diese Richtung. Die wissen schon genau, wen sie ansprechen möchten mit ihren Albumcover. Wobei ich muss sagen, hat sich in letzter Zeit doch gebessert. Also
ja, zuletzt war es schon besser, aber so in der Anfangszeit, da war schon.
Das war.
Da war es schon tief im EMP-Katalog mal nachgeschaut.
Sehr tief. Sehr tief im EMP-Katalog nachgeschaut. Grüße gehen raus.
Bei den Motto-Shirts ganz hinten.
Bei den Motto-Shirts. Schwarz war aus. Ein pinkes Shirt. Ja, genau, ich hatte auch mal, wir müssen erstmal noch über The Black Parade reden, fällt mir gerade ein, das haben wir komplett übersehen. Dass er immer noch heutzutage so hoch gelobt und in hohen Tönen gespuckt wird, quasi. Ist das ein Wort? Ja. Selbst ich habe mich dem nicht entziehen können, irgendwann nach den ganzen Mocker-Partys, wo irgendwie Welcome to the Black Parade lief, der Titelsong. Und habe mir das Album auch auf CD irgendwann gekauft, das steht hinter mir im Regal. Fulminant, wirklich. Also,
ja.
Uns übernimmt. Ich kann da gar nichts zu sagen.
Ja. Und jetzt kommt eine steile These. Ich finde, dass das Album gerade deswegen so ikonisch ist, wenn man so will, weil es halt in so einem Gesamtwerk halt stimmig ist. Ne? Mhm. Also dieses Konzept dahinter mit dem Tod und so weiter und das Artwork und so. Natürlich ist Welcome to the Black Parade, der Übersong ist eigentlich auch einer der absoluten größten Hits aus der ganzen Zeit. Aber, und jetzt kommt's, ich finde, nicht jeder Song ist so gut. Ich finde tatsächlich, lebt es davon, dass es einzelne sehr, sehr, sehr starke Songs hat und von seinem Gesamtkonzept. Aber ich finde eigentlich so als Album zum kompletten Durchhören finde ich es gar nicht mal so geil, muss ich sagen.
Kannst du ein Beispiel für einen schlechten Song nennen? Weil ich wüsste jetzt gerade nicht aus dem Aufanhieb.
Also so von der Dramaturgie her und so passen natürlich Songs wie I Don't Love You oder Cancer oder Mama.
Aber ich
finde, Mama ist ein super geiler Song.
Ja, aber ich finde irgendwie, also weiß ich nicht, ich für mich ist das stellenweise ein bisschen zu theatralisch. Also ich finde, also ich komm, ich vielleicht kriege ich nie die Stimmung rein für mich, als dass ich da Bock drauf hab. Aber bei so manchen Songs bin ich dann doch geneigter zu skippen. Deswegen hätte ich nämlich bei meiner Umfrage auch eher zu Rise Against gestimmt, weil für mich ist das zum Beispiel ein viel runderes Album.
Okay. Zu The Black Parade muss ich aber sagen, also erstmal Mama ist ein super geiler Song, weil ich liebe dieses Feature auf diesem Song mit Liza Minnelli, die halt die Mutter darstellt. Ist geilste Story überhaupt, ne? My Chemical Romance, so eine Emo-Band aus der Zeit. Fragen einfach bei Liza Minnelli, sag mal, hast du Bock auf ein Feature? Ja, klar, lass mal machen, so, ne? Kein Problem. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt kommt von mir eine steile These. Das ist, glaube ich, das erste Mal, würde ich jetzt behaupten, dass eine Band aus der Bereich, aus dieser Ecke halt wirklich mal ernst genommen worden ist mit diesem Album, weil es halt so eine runde Sache ist. Weil es halt so ein unglaubliches Konzept hinter sich hat. Klar, Mike, über die Qualität der Songs können wir uns jetzt streiten. Ich sehe es ein bisschen anders noch. Aber ich würde schon sagen, dass man das eindeutig sehen kann, dass die Band endlich mal ernst, oder generell dieses Genre auch mal ernster genommen worden ist.
Ja, aber andersrum sind die damit auch wieder zu so einem Pop-Phänomen geworden.
Das also ist auch wieder
grundsätzlich, wahr. Ja. Grundsätzlich war ja immer auch die Debatte darum, dass My Chemical Romance auf jeden Fall kein Emo sei. Und ja, das war halt auch ein Pop-Phänomen danach, finde ich. Also so, wie es halt auch aufgezogen war.
Ja, ne? Ja. Also ich glaube, das war so der Knackpunkt bei denen, die Wende, ne? Dass die wirklich so, ja.
Genau, also ne, Pop wie jetzt wieder im Sinne von, es war auf einmal sehr populär, hatte sehr große Reichweite, sehr viel Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Und damit verlässt es halt die Subkultur. Und nicht die Subkultur wird populär, sondern einzelne Acts
ja, aber
verschwinden aus der Subkultur so.
Es trägt aber immer mit.
Subkultur will ja auch immer Subkultur bleiben.
Ja, aber es trägt immer mit. Es trägt ja immer mit, dass sowas, wenn sowas aus der Subkultur ausbricht, Sachen von da aus mitnimmt und die in der breiteren Masse halt salonfähig macht. Und das ist halt.
Ja, okay.
Ich würde es noch akzeptieren. Ich würde sagen, okay, vielleicht sind sie damit rausgebrochen, aber ich finde es immer noch repräsentativ für diese Zeit, weil es einfach auch heutzutage noch so viele gibt. Aus unserem da ging Alter.
Das halt noch, ne? Das muss man ja auch sagen.
So. Und das ist halt das Ding. Und ich glaube, ich, das ist immer noch das eins meiner absoluten Lieblingsintros auch für ein Album, ne? Also The End und Dead in der Kombination, dass du halt am Anfang dieses, ich bin, ne, jetzt geht's aufs Ende hinzu. Ich schreite dahin, quasi das, was du auch in den Videos gesehen hast. Und dann mit Dead fängt halt so ein richtig geiler Gitarrenriff an. Das erste, was du halt hörst, ist dieses überkrasse Gitarrensolo. Und das ist halt so, du bist halt sofort drin. Es hypt dich sofort. Das ist wunderbar. Also diese Transition dazwischen, die würde ich auch niemals skippen, weil es immer so wunderbar miteinander funktioniert hat.
Ich finde, also es ist ein mega Album. Also es verdient auch den Hype, den es bekommt. Ja. Ich habe es auch auf Schallplatte hier, ich habe es auf CD hier. Ich finde die ganze Ästhetik und so finde ich mega gut. Aber jedes Mal, wenn ich an die Platte denke, dann habe ich das Gefühl, so ganz, also so jetzt von vorne bis hinten habe ich keinen Bock mehr, die anzuhören. Das ist so, das schwebt bei mir irgendwie immer so mit. Aber das ist ähnlich wie bei American Idiot, genauso. Ich finde da auch, ist leider nicht aus dem Jahr, deswegen passt jetzt nur so halbwegs, aber es ist halt auch so ein ikonisches Album. Ja. Und da hast du es ja ähnlich, da hast du jede Single, die da rausgekommen ist, ist einfach ein Überhit. Also Jesus of Suburbia, American Idiot, Holiday,
Boulevard of Broken Dreams.
Wake Me Up When September Ends, die sind ja alle steil gegangen.
Das ist schon krass, ne?
Aber halt auch dieses ganze Gerüst, was da drumherum gebaut wurde, aber so nicht jeder Song davon ist so ein Überhit. Und das ist halt auch, ist so krass, aber ich meine, das muss ja auch gar nicht sein.
Aber wenn du das Album jetzt als Konzept nimmst, dann, also als Produkt so, dann ist das einfach ein krasses Ding.
Total, deswegen sage ich, ich habe das auch hier liegen und alles, aber irgendwie, wenn man so genauer drauf schaut, zumindest für mich, ich weiß nicht, ob ich damit ganz alleine stehe, aber ist das musikalisch, gibt's auf jeden Fall sehr viel bessere Sachen irgendwie.
Mike zeigt
mir bester Song von My Chemical Romance für immer ist und bleibt Helena.
Ja, weiß ich nicht.
Meine Meinung.
Okay, zeigt beide Kante, finde ich gut. Schlussendlich muss ich ganz ehrlich sagen, was ich ganz interessant fand noch, der Gitarrist hatte halt mal im Interview ich glaube, zum Jubiläum mal erzählt, wie damals so ein bisschen die Songwriting-Phase bei denen halt war. Und sie haben sich halt auch krass von Queen so ein bisschen inspirieren lassen. Ich finde, das hört man auch.
Ja,
das hat total. Halt so ein sehr Rockoper-mäßiges, also Rockoper, nicht Oper, Oper-mäßiges Feeling an sich, weil es halt wie auch dieses Konzept halt hinter sich hat, dass jeder Song eine Geschichte erzählt, die mit dem Dahinscheiden zusammenpasst. Und ich glaube sogar Brian May hat das sogar mal, also der Gitarrist von Queen hat es sogar mal gelobt, dieses Album dafür, dass es halt genau auch in diesem Stile ist und dass es halt so wertvoll ist. Also er sagt, er ist sogar Fan von der Platte.
Hey, du hast ja nachher auch Bands, also das war ja auch prägend, ich sag mal Sachen wie Set It Off oder
ja,
ne, also die halt auch ähnlich mit dieser ganzen, mit dieser Musical-artigen Songwriting-Ästhetik irgendwie spielen, so dass es, das kommt ja alles auch aus dieser Zeit irgendwie.
Ganz ehrlich, nachher, also wenn man es jetzt auf heute bezieht, bricht es sich wahrscheinlich bei so einem Ice Nine Kills auch wieder zusammen, weil die halt genau das gleiche Prinzip verfolgen. Super theatralische Darbietung ihrer Songs.
Genau. Mit
viel Orchester und ne, Szenen. Also es wird wirklich Geschichten erzählt, nicht nur einfach eine Songabgrund gerödelt in der ganzen Geschichte.
Genau.
Ja, ich habe auch noch ein, zwei Sachen von meinen Freunden und Bekannten auf Social Media zum. Ich habe zwei Lenas bei mir gehabt. Lena 1 sagte The Cooks mit Ula von dem Album Inside In, Inside Out.
Mega gut.
Cooler Song, habe ich tatsächlich nicht im Schirm gehabt. Dann Lena 2 bestätigt quasi mit Breaking Benjamin auch das, was du in deinem in der Umfrage vielleicht nicht so richtig rüberbekommen hast, aber ich bin da auch in dem Lager. Diary of Jane, super krasses Album. Super geiler Song und Phobia, ein super krasses Album. Und dann, was ich sehr, sehr lustig fand, dass es von zwei sehr unterschiedlichen Personen kam, die sich überhaupt nicht kennen, von Pia und einmal von Dominik, Justin Timberlake, Future Sex, Love Sound.
Ja, geil. So.
Und jetzt möchte ich mit euch über das Thema Timbaland reden, weil der Dominik mich darauf angestoßen hat, weil Timbaland war damals nicht aus den Charts zu bekommen. Ich weiß,
der hat alles krasse produziert,
andere Richtung, aber wenn du überlegst, Justin Timberlake mit Sexy Back, super krasser Hit, und Nelly Furtado hing auch noch mit drin.
Ja.
Und nachher Milo auch noch, glaube ich, dieser Belgier mit der Akustikgitarre, weil er auch noch mal Sexy Technology von ihm gecovert hat. Ey, Wahnsinn. Was der damals, um den kam es nicht herum. Das war der Typ, der Producer.
Der hat wirklich alles produziert, was aus
alles, was Hit war, war er dabei.
Was von über einen großen Teich kam, sage ich mal.
Genau. Das ist halt wirklich krass gewesen, wie viel Einfluss er da hatte. Dann eine Sache, die wir noch vergessen hatten, The Fray, How to Save a Life. Ich glaube, ich kenne keinen anderen Fray-Song außer den. Doch, Cable Car.
Aber es ist einfach ein so unglaublich gutes Album.
Ja.
Ja, also eigentlich, also Meilenstein der Band sowieso. Aber das war halt auch in der Zeit, für mich wird The Fray immer sehr eng verknüpft mit Scrubs bleiben.
Ja, wollte ich gerade
Stimmt.
Ist da auch in einer sehr emotionalen Szene. Und also auch das wird für mich immer verknüpft bleiben, die Szene, in der How to Save a Life dann irgendwie kommt. Und mega Platte. Also richtig, richtig stark. Das sind so gute Pop-Songs einfach, ja.
Steht auch bei mir im CD-Regal, nicht weil ich Frey so krass höre. Ich habe ja gerade gesagt, ich kenne nur Cable Car und How to Save a Life. Mhm. Aber meine Freundin ist halt super krasser Fan von denen tatsächlich.
Die hat You Find gehört. Me ist auch geil.
Das ist auf der Nachfolgerplatte.
Das weiß ich nicht, aber der Song ist mega.
Da dämmert irgendwas bei mir, aber ich. Ja, Leute. Also wir halten schon mal fest auf jeden Fall, super viel Musik, die rausgekommen ist, die wir auch alle noch heute, denke ich, viel hören. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir Killswitch Engage nochmal angehört jetzt im Vorlauf zu dieser Folge und habe es wieder genossen ohne Ende, dass die dabei waren quasi. Und wir müssen noch langsam zum Ende kommen. Wir sind wieder bei anderthalb Stunden dabei. Gut, letzte Folge war 2 Stunden. Können wir jetzt so nicht gelten lassen, aber ne? Wir kommen zum Ende mit unserer Spotify-Playliste.
Gibst du mir noch eine Minute?
Oh nein, halt. Mike kriegt noch eine Minute und Thilo kriegt auch noch Zeit. Ich Idiot. Natürlich. Ja, Mike, fang du erst an und danach der Thilo bitte, weil der Thilo hat noch was vorbereitet.
Ja, ich weiß, das ist eigentlich überhaupt gar nicht so wichtig, aber ich hatte das kurz vorher noch vorbereitet, weil ich das nämlich spannend fand. Ich halte es auch kurz. Bands, die 2006 gegründet wurden. Und das sind nämlich diverse Sachen, wo ich dachte, Moment, krass, hätte ich nicht gedacht. So, ich gehe es mal schnell einfach durch. Blackwell Brides, Broken Side, Bury Tomorrow, Cage the Elephant, Daughtry, Crossfaith, Divine Heresy hier mit Dingens von Dingens.
Weißt Tommy du? Wächst genau. Damals noch und Dino Cazares von Fear Factory.
Genau. Emma Rosa, The Gaslight Anthem, Ghost, Hands Like Houses, Harmsway, erinnern wir uns auch gerne dran. In Heart's Wake, dann Long Distance Calling, auch eine deutsche Band, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin.
Ja, ja. Post-Rock, Post-Metal.
Genau, Memphis Mayfire, Metro Station, Miss May I, Oceano, Pierce the Veil, Dyadis Murder, dachte ich auch nicht. Waking the Cadaver, Upon This Dawning, Why She Sleeps und Whitechapel.
Krass.
Ganz kurz dazu, wir hatten ja eben drüber gesprochen, was war Scene und was war Emo. Das waren alles Bands, die ich als Scene-Bands in irgendeiner Weise besiedeln würde. Pierce the Veil, Upon the Dawning, Emma Rosa. Das geht alles voll in diese Richtung rein, in dieses Scene-Ding, finde ich.
Man müsste eigentlich das Spiel jetzt noch so ein bisschen weiterspielen und mal gucken, was 2007 und 2008 sich so, so formiert hat, weil das ja dann.
Wenn die quasi, Leute das wollen.
Ja.
Wenn aber, die Leute das wollen, machen wir das.
Gerne in der nächsten oder übernächsten Folge.
Genau.
Nee, aber einfach die Einflüsse natürlich. Also das, was da zu dem Zeitpunkt ja so populär wurde, das spielt ja dann auch wieder auf die nachfolgenden Bands ein.
Ja, absolut, absolut.
Ja, voll.
Ne? Ja. Voll. Gut, aber ich habe fast vergessen, dass Thilo extra was vorbereitet hatte für diese Folge.
Ey, es ist auch, es geht auch super schnell, ne?
Das also, machen wir jetzt noch. Das machen wir jetzt. Ist ne, mir egal, wie lange das dauert, wir machen das.
Die Aufgabenstellung war irgendwie für eine Überraschung zu sorgen, ne? So. Oder vielleicht mal wieder ein lustiges Quiz vorzubereiten. nun kenn ich mich ja besonders gut mit sehr flachem Humor aus. Und mir reicht da ja auch bekannterweise mein eigenes Feedback in den meisten Fällen. Also ich habe es geht viel um Singles, die sehr groß, also bis heute eigentlich sehr, also die werdet ihr auch alle kennen, das auf jeden Fall. Es geht um Singles, die auch 2006 rausgekommen sind, aber halt so Chart-Singles, ne? Also wir verlassen ja gerne mal auch so unseren Schonraum Subkultur und schauen mal über den Tellerrand. Ne? Und vielleicht werden da Leute sagen, und jetzt kommt eine Aussage, in der sind zwei Hits quasi versteckt, die ihr herausfinden sollt.
Okay. Ja?
Also es kann passieren, dass Leute sagen, und jetzt kommt's, deine Entschuldigung kannst du dir sparen, aber es ist noch nicht vorbei. Welche zwei bekannten Hits aus dem Jahre 2006 verbergen sich in dieser Aussage?
Boah, It's Not Over von Daughtry?
Ja.
Und Save Your Sorry von... Ich habe keine Ahnung, aber irgendwas damit da bei mir. Ich weiß es nicht.
Aber ich würde das auf Save Your Excuses
Wir haben vorhin über Timbaland schon gesprochen. Und der hat noch ein ganz bekanntes Ding nämlich produziert.
Ah, Apologize, oder?
Mhm. Von, It's von, too late to apologize.
Von One Republic.
Yeah, One
Republic. Ja, ja, klar.
Oh, okay.
Ist das so, richtig? Kurze,
ja, es waren Apologize von One Republic und It's Not Over von Daughtry.
Witzig.
Ja, ach, ich bediene mich hier jetzt gerade, das werfe ich kurz ein, ich bediene mich sehr schlecht umgesetzt, ein bisschen an dem, was was unsere lieben Freunde vom Thank You for the Music Podcast machen. Ich kann das aber nicht so gut.
Grüße gehen raus.
Ich kann ja auch nie erraten, was ihr da sucht. Vielleicht ist das auch ein kognitives Problem, was ich habe. aber liebe Grüße auf jeden Fall. Und ich dachte mir, ich mache das jetzt mal in schlecht einfach und in Kurzversion. Jungs, findet ihr es super schlecht oder wollt ihr noch mal?
Nee, mach weiter, komm mal raus.
Komm.
Ist so.
Okay, jetzt wird's aber, es wird schlimmer, ne?
Okay.
Okay, wir suchen jetzt einen R&B-Song aus dem Jahr 2006. Aber sehr bekannt, sehr schönes Ding. Und der Songtitel ist die Antwort auf die Frage, wie krank bist du?
Oh, ist das Neo mit So Sick?
Ja.
Krass. Ey, ich habe gerade nichts vor Augen und nichts im Ohr.
Was so ist denn? Sick of love songs.
Okay, pass auf. Ich habe noch ein anderes, also nur einmal, aber das Format ist vielleicht auch ganz witzig. Ich fange jetzt an, den Song zu singen. Und dann, Lynn, bin ich mir sicher, du kannst mir sagen, was es ist für ein Song, ja? Und euch beiden viel Spaß mit dem Ohrwurm danach. I remember when.
Ich habe keine Ahnung.
I remember when I lost my mind. Niles Barkley, crazy.
Lynn.
Fuck, Alter. Reiß
sie mal zusammen.
Nee, kein. Du hast versucht, das Nasale nachzumachen, ne?
I remember when.
Ja, hast du versucht. Scheiße.
Okay, ja. Wo wir bei Nasal sind, noch ein Riesen, noch ein Riesenhit aus dem Jahre 2006. Das Stichwort ist Großstadtleben.
Big City Life von Matterfix.
Ja.
Krass. Scheiße.
Alter, was ist da los?
Der Mann ist richtig on fire. Ich komme da gar nicht mit. Ich habe gar nicht so viel Zeit zum Nachdenken gehabt.
Jetzt, dann halte ich erst. Wir geben jetzt Lin erst immer ein bisschen Zeit.
Okay.
Wir haben als nächstes einen deutschen Song. Okay. Kein Riesenhit, aber sollte auf jeden Fall Erwähnung finden. Aus dem Jahr 2006 natürlich.
Ja.
Das kleine Wortspiel verbindet, also schließt den Songtitel und den Interpreten ein. Ja?
Okay.
Und ich habe mir dazu ausgedacht, Corona hat drei Wünsche frei.
Corona hat drei Wünsche frei. Ich tippe jetzt mal ins Blaue und sag La Fee.
Mit welchem Song?
Pickel. Keine Ahnung, wie der Song heißt. Ich habe den Namen.
Virus, oder?
Virus! Aber
genau. Das mit dem Pickel ist nämlich aus dem Song. Ja.
Der heißt Virus. Ja, stimmt.
Virus von Laffy. Ja, sehr gut.
Die kommen übrigens aus Stolberg hier um die Ecke bei mir.
Ach, krass.
Diesmal. Okay.
So, dann habe ich noch einen Song. Die Band kennt ihr auf jeden Fall. Die passt eigentlich auch ganz gut in das, was wir so normalerweise besprechen. Und ich habe die Kombination so ein bisschen übernommen, aus der dieser Songtitel quasi gemacht ist.
Okay. Ne?
Nämlich irgendwie aus sowas wie einem Namen und sowas wie einer Stadt oder einem Land oder so.
Okay.
Ne? Und mein Stichwort ist Stefan Castrop-Rauxel.
Hannah Montana.
Was?
Nee, sorry, das war blöd.
Hannah Montana.
Ach, Stefan Castrop-Rauxel.
Mhm. Wäre das deutsche Pendant zu.
Keine Ahnung, ich bin überfragt. Sorry, Mike, übernimm bitte.
Boah, weiß ich nicht. Steh auf dem Schlauch.
Also, Stefan Castrop-Rauxel wäre das deutsche Pendant zu Danny California von Red Hot
Chili Peppers. Oh Gott. Also, stopp halt. Hättest du jetzt gesagt, also gut, die hätte ich auch nicht rausgekriegt, aber hättest du gesagt, Stefan Nordrhein-Westfalen, hätte ich gesagt, okay, das könnte jetzt eher sein.
Okay.
Aber
Entschuldigung, mein Fehler. Ganz klar mein Fehler. Und dann haben wir noch zum Abschluss einen absoluten Hit aus dem deutschsprachigen Raum. Und zwar fasse ich wieder Songtitel und Interpret zusammen in folgendem illustren Wortspiel: Die besten Jahre der Couch Potatoes Lauter.
Was? Oh, fuck. Couch Potato Lauter?
Puff. Die besten Jahre der Couch Potatoes Lauter.
Was ist das für ein Satz? Ich verstehe den Satz überhaupt nicht. Ich bin heute nicht gut drauf, Tilo. Ich gebe es ab. Okay.
Mike, eine Idee?
Nee, ich boah.
Okay, Tipp, es ist ein WM-Song.
Sport vor eine Stille? Nein, keine Ahnung. Ich weiß
nicht. Ja, ist schon richtig.
Nee, echt? Mit 54?
74?
74, 2006?
90, 2006. 2006, ja.
Das waren nämlich die besten Jahre der Couch Potatoes Lauter.
Den Song mussten die ja nachher nochmal auf 2010 und dann nochmal auf 2014 umdichten, weil das ja dann bei drei Anläufen oder nach dem dritten Anlauf erst geklappt hat.
Ja, ich erinnere mich nur an irgendeine Zeile irgendwie am Kap der guten Hoffnung, probieren wir es nochmal. Daran erinnere ich mich noch, vielleicht die zweite Version.
Stimmt, ja.
War das nicht in Brasilien? Ja, Kap der guten, nee, Südafrika, Kap der guten Hoffnung war Südafrika.
Ja.
Hey, okay, Leute, mein Quiz war nicht so der Knaller.
Nein, war geil.
Bin einfach, Tilo, ich kann das nicht.
Ich konnte aber auch überhaupt nicht einschätzen vorher, also, dass das nicht sonderlich witzig ist, das weiß ich, aber da lege ich auch Wert drauf. aber ich konnte gar nicht einschätzen, ob das super easy ist oder richtig schwierig. So. Das ist verrückt, Leute.
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, um nochmal zu den Jungs von Thank You for the Music zu gehen, ich knack die nie, die Dinger. Da bin ich echt.
Nee, ich auch nicht.
Das schaffe ich nicht. Da bin ich
zu
Buch für. Aber ich hätte mich ein bisschen besser anstrengen können jetzt bei dir, Tilo. Das gebe ich zu. Das war jetzt mehr auf meiner Seite. Da waren schon sehr offensichtliche Sachen dabei.
Ja. Vielleicht machen wir das trotzdem öfter, damit wir das üben.
Genau.
Und dann knacken wir nämlich irgendwann auch die Rätsel von unseren Freunden von Thank You for the Music.
Oh ja, bestimmt.
Ja. Gut. Nochmal liebe Grüße übrigens.
Liebe Grüße nochmal an die beiden.
Der Danny hatte auch Vorschläge eingeworfen.
Ah ja, cool.
Unter anderem eine Platte, die mir sehr empfohlen wurde. Sorry, ich komme gerade nicht mehr auf den Titel. Die war, zumindest hat Spotify sie dann doch als 2005er Album deklariert. Schwierig, ne? Geht ja dann nicht. Sorry.
Ja. Aber du weißt jetzt immer noch nicht, welche Platte das war und kannst sie jetzt auch nicht nennen.
Doch. Okay. Doch, weil die mir so ans Herz gelegt wurde, das
muss jetzt rausfinden.
Jetzt mal eben ganz fix nachvollzogen. Und zwar von Say Anything, die ich auch gar nicht kannte, ja, Is a Real Boy heißt das Album.
Mm.
Ja. Und darüber hinaus hatte Danny noch The Early November empfohlen, ja, die ich auch gar nicht kenne.
Auch gut.
The Mother, The Mechanic and The Path.
Ja, ich glaube, so wie
das was, Mike?
Ja.
Ich wollte gerade sagen, so wie ich Danny einschätze, weiß Mike auf jeden Fall, wer die sind und finde die auch wahrscheinlich genauso gut wie der Danny. Ja, aber vielen Dank für die Vorschläge, Danny. Sehr, sehr cool. Ich muss aber jetzt langsam mal zum Ende kommen. Ich würde ja ganz
gerne. Du musst den Scheiß ja nachher auch noch schneiden, ey.
Ich muss den Scheiß auch noch nachher schneiden und dann schreibe wieder groß, weil ich die ganzen Ähms von Tilo rausschneiden muss.
Ging heute voll klar.
Ja, ging heute. Also so unterbewusst würde ich sagen, ging heute voll klar.
Aber ich hab Schokobox gegessen im Hintergrund.
Ah ja, hat man gehört. Ein bisschen das Knistern. Das verstärke ich einfach im Schnitt nachher, dass man das jedes Mal.
Das ist das Knistern, was eh im Raum ist.
Ja, genau. Ja, wir machen noch die Spotify-Playlist. Natürlich am liebsten im Thema der Folge 2006. Ich gebe jetzt dem Mike das erste Wort und dann hau mal bitte 3 Songs raus oder auch meinetwegen ein paar mehr, die du gerne sehen möchtest in unserer Liste.
Okay. Ganz schnell, Tool, The Pot vom Album 10,000 Days ist auch da in dem Jahr rausgekommen. Finde ich mega geil. Haben wir gar nicht drüber gesprochen.
Stimmt, ey.
Ride Into, richtig krasser Song von denen.
Ja, und Vicarious ist auch mega.
Ja.
Aber ich möchte The Pot. dann vom Album Mads, Placebo, mit dem Song Song to Say Goodbye. Alter.
Stimmt.
Haben so ja, haben wir auch. Also das sprengt auch den Rahmen, aber dann machen wir es halt auf der in der kurzen Variante. Für mich eines der mit Sicherheit eines der traurigsten Videos und auch Songs ever gemacht. Also fantastisches Ding. Vom Album Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers, der gleichnamige Song Stadium Arcadium, habe ich auch eine ganz kurze Anekdote zu. Ich habe in dem Jahr, glaube ich, mit meiner damaligen Freundin oder so, waren wir irgendwie auf dem Geburtstag von einem Onkel oder irgendwie so und das war so draußen und ganz groß auf dem Bauernhof da gemacht und der Song lief nachts, sternklarer Himmel. Und das war so, weiß ich nicht, das war einfach schön. Also ich kann mich noch dran erinnern, ich hatte ein Bier in der Hand und habe dann so den Song im Hintergrund laufen gehört und so ein bisschen in die Weite geguckt und das war ein schöner Moment. Also der Song hat immer was Schönes für mich. Und weil du sagtest, ich darf noch ein paar mehr, dann machen wir noch ganz schnell von Broadcast to the World, von dem Album von Zebrahead, der Song Karma Flavored Whiskey. Von The Paramore Sessions von Papa Roach, der Song The Fire. Und
was ist los mit dir?
Komm, einen hau ich noch raus. The Killers vom Album Sam's Town, der Song Uncle Johnny.
Okay. Tilo, mach doch mal weiter.
Wow, ich war, glaube ich, noch zu keinem Thema so vorbereitet auf die Liste. Wahnsinn. Ich nehme von Osher Parrish, There is no business to be done on a dead planet. Die müsst ihr noch hören. Dann nehme ich von Underoath, Moving for the Sake of Motion. Dann nehme ich von The Fray, Vienna. Dann hätte ich gerne von John Mayer, Waiting on the World to Change, kam auch in dem Jahr. Mega Single.
Mhm.
Und Voices von Say Ocean. Ich glaube, das reicht mir.
Das reicht dir. Das reicht uns.
Darf ich schnell einen Honorable Mention, weil ich sehe es gerade. Ich bin so nervig heute, ne?
Okay, mach.
Leute. Der Song Who Knew von Pink.
Ja.
Finde ich wahnsinnig, wahnsinnig toller Song. Und Pink ist übrigens auch eine ganz großartige Künstlerin, deswegen
das ist richtig.
Möchte ich die gerne hier erwähnt haben.
Okay, kommt mit rein. Ich genehmige es.
Geil.
Sorry.
Jetzt habt ihr so viel aus 2006, dass ich mich fast schon wieder schlecht fühle, dass ich nicht so viel aus 2006 habe.
Ja, aber dann sorg doch für Abwechslung.
Hattest du das nicht angepriesen im Vorfeld? Wir sollen noch ein bisschen darauf achten.
Ja, aber ich hab geschrieben, es muss nicht, aber es wäre schön. Es muss aber nicht, das habe ich gesagt.
Ja, okay.
Ich fange an mit einem aktuellen Song von der Band Traitors. Der heißt Menace to Society. Es ist genau das, was ihr euch unter dem Namen vorstellt. Es ist stumpf, es ist hart, ist absolut asozial und ich find's geil. So. Dann was aus 2006. Und es ist auch von Killswitch Engage. Es ist aber nicht das offensichtlichste wie My Curse oder This is Absolution oder The Arms of Sorrow, sondern das ist der Bonustrack der japanischen Version von As Daylight Dies. Let the Bridges Burn. Super geiles Ding. Damals gab es den hier in den Landen einfach nicht, weil es halt japanischer Bonustrack war, klar. Aber wenn man dann später, ne, Internet und so, ne, hat ja immer so wunderbare Züge genommen, habe ich ihn dann gehört und das ist, glaube ich, einer der besten Bonustracks, die ich jemals gehört habe. Richtig krasses Ding. Und dann, weil ich es besonders schön finde, Fit for a King ist bestimmt für einige auch ein Begriff, diese Band. Die haben in der Corona-Zeit ganz viele lustige Collabos-EPs rausgebracht, wo sie quasi mit einer anderen Band dann die Abmachung gemacht haben, okay, wir covern einen Song von euch und ihr covert einen Song von uns. Oder zumindest mit dem Sängertausch oder sowas haben die gemacht. Auf jeden Fall gab's da so ein Mischmasch quasi. Zuletzt auch mal mit We Came as Romans, das fand ich ganz cool. Jetzt, vor kurzem, haben sie es anscheinend mit einem ihrer Idole gemacht, mit August Burns Red, haben da sogar 4 Songs rausgehauen. Und es gibt den Song von Fit for a King, der heißt When Everything Means Nothing. Da haben die den zusammen mit dem Jake von August Burns Red gemacht. Und Jake singt auf diesem Song clean. Und ich war verdammt beeindruckt davon, von seiner Stimme, weil die wirklich gut ist. Und dementsprechend nehme ich von August Burns Red und Fit for a King den Song When Everything Means Nothing.
Krass. Boah, muss ich dringend reinhören. Ich habe den noch nie singen gehört.
Das ist super krass, tatsächlich. Wisst ihr was? Und ich mache jetzt auch noch einen von 2006. Ich nehme jetzt noch von Bring Me the Horizon, Count Your Blessings. Einfach weil ein Klassiker ist. Klassiker Deathcore.
Ja. Ja, muss auch mit rein, eigentlich.
Pray for Plagues, habe ich gesagt, ne? Pray for Plagues,
nicht? Pray for Plagues.
Genau, den nehmen wir.
For Stevie Wonder's Eyes Only hatten wir auch, glaube ich, schon mal drin.
Ja, zu der BMTH-Folge nämlich. Da hast du den nämlich genannt, weil du den so feierst. Ja. Genau. So, Jungs, das war eine wunderbare Folge wieder von voll alte Männergeschichten quasi. Von uns damals aus der Ecke. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bevor wir zum Ende kommen, natürlich der Hinweis, schaut mal auf unseren Spotify-Account, also beziehungsweise den von Morcore. Da findet ihr neben unserer Spotify-Playlist auch ganz viele Playlists von Morcore. Da sollte jetzt nicht bald auch eine ganz coole Summer-Playlist rauskommen, wo Mike viel zu viel hinzugefügt hat. Aber auch auf Zuruf. Also er sollte es auch tun.
Das stimmt,
Ich habe natürlich immer die gefragt. Hot and Heavy, genau, immer gefragt, das war es richtig. Die Hot and Heavy Playlist für aktuelle Releases aus dem Underground, aber auch von den Großen und ganz viele andere coole Sachen und wie gesagt auch der Kerngeschäft-Soundtrack, also hört da auf jeden Fall mal rein, schaut da mal vorbei, folgt dem Kanal und den Playlisten. Und ja, das Schlusswort hatte ja beim letzten Mal der Mike, also der Mille, deswegen gebe ich es jetzt dem Mike. Bitteschön.
War schön wieder heute und ich habe eigentlich gar nicht viel zu erzählen. Im Moment geht's mir ganz gut, ich habe einen neuen Job. Ich hoffe, euch geht's da draußen auch ganz gut. Lasst mal einfach was von euch hören. Also das macht immer ganz Spaß, mit euch zu unterhalten. Und bleibt einfach gesund. Das ist die Message heute. Bleibt gesund und munter und fröhlich.
Genau. Impft euch, das ist wichtig. Weiter beim Impfen bleiben.
Genau, wichtig.
Wir haben die Hälfte der Erstimpfungen haben wir geschafft, 50% sind da, aber wir kommen mit den Zweitimpfungen nicht hinterher. Wir sind gerade bei 60% bei den Zweitimpfungen ungefähr. Und der Herbst naht mit bedrohlich großen Schritten auf uns zu. Also guckt, dass ihr noch irgendwo was abbekommt. Jedes Impfzentrum hat gerade die Türen weit offen für euch.
Selbst das Phantasialand.
Selbst das Phantasialand, wirklich?
Ja, und die Kommentare darunter sollte man sich nicht durchlesen, sonst kriegt man wieder Kopfschmerzen.
Lasst die Finger von Facebook, aber geht zum Phantasialand, lasst euch impfen. In diesem Sinne.
Und scheiß auf Leute, die querdenken.
Das sowieso, in diesem Sinne. Dankeschön fürs Zuhören, das war das Kerngeschäft. Und wir hören uns zur nächsten Folge. Auf Wiedersehen.
Tschüss.